Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr mit so zu beginnen.
Man kann alles zu einem Markenzeichen machen.
So, mir wurde gerade gesagt, ich könne auch sozusagen zu einem Markenzeichen machen. Ich glaube, wir kommen bei der Folge 003 von Leitmotiv. Ich sage 003 und nicht Folge 3, weil ich ja bei 000 angefangen habe zu zählen.
Verdammte Informatik.
Mit der Nullnummer, ja. Genau, ich bin heute bei Markus Richter, den vielleicht einige kennen aus dem Radio. Markus hat bis Ende 2012 bei Fritz gearbeitet und Trackback moderiert und Chaos Radio. Ich glaube, ich habe dich öfters mal bei Chaos Radio gehört. Irgendwie gab es bei dir letztens einen beruflichen Wandel, da können wir gerne nochmal gleich drüber sprechen. Ansonsten kennt man dich als Podcaster. Deswegen bin ich natürlich auch ein bisschen aufgeregt heute hier bei dem Moderator im Podcast sitzen. Mir wurden gleich am Anfang schon ganz viele Tipps gegeben, was ich alles falsch mache. Zumindest technisch.
Um Gottes Willen, nein, nein, nein. Da können wir aber auch nochmal gleich genauer drüber reden, weil es ist ja tatsächlich so, dass auch ich jetzt aufgeregt bin, weil egal wie lange man diesen ganzen Audiokram macht, wenn du auf einmal in einer Position sitzt, wo du der Interviewte bist, dann ist es schon noch so ein bisschen, haha, ich bin im Radio.
Genau, also Markus ist heute im Radio. Markus, ich fange am liebsten immer an mit der Frage nach dem Nick. Du bist auf Twitter unterwegs als Monoxid.
Ja.
Gibt es eine Geschichte hinter dem Namen?
Also zwei, die aber beide nicht so derbe spannend
sind. Aber ich nehme auch lange.
Aber gut, okay. Also das eine ist sozusagen, wie ist das Ding entstanden? Das Ding ist entstanden, dass ich 95, 96, also so, als es überhaupt so losging, dass man eine eigene Homepage haben konnte als Endkonsument, ohne sozusagen, dass man irgendwie direkt im Rechenzentrum sitzt, wollte ich gerne also monochrom eigentlich irgendwie heißen, weil ich mir mit meinen bescheidenen, nicht vorhandenen Fähigkeiten ein Webdesign, und ich male hier große Anführungszeichen in die Luft, ausgedacht hatte, dass halt auf so einer typisch jugendlichen Sternenhintergrund und schwarz-weiße Schrift, und das war halt alles so ein bisschen getragen Emo, kann man sich im Webarchive noch angucken. Und wollte deswegen aus diesem Grund halt sozusagen gerne irgendwas mit monochrom heißen. Aber natürlich war es so zu dieser Zeit, dass alles, was monochrom irgendwie schon war, schon lange weg war. Ich weiß nicht, ob das österreichische gleichnamige Künstlerkollektiv damals schon gab unter der Webadresse. Ja. Aber ich habe halt natürlich alle Domains durchprobiert, die damals sozusagen bezahlbar waren. Und da waren halt meistens irgendwelche Fotodienste oder Fotografen hinter. Dann habe ich halt schlicht und ergreifend das Wörterbuch aufgeschlagen und Sachen mit Mono gesucht. Und da Monoxid, also das deutsche Wort sozusagen für ein Sauerstoffkohlenverbindung, da irgendwie so ein bisschen doof aussieht, habe ich dann halt die englische Variante, die glaube ich auch nicht ganz korrekt ist, genommen. Also auf jeden Fall so kam es zu diesem Namen überhaupt. Also deswegen monoxid.de. Und dann habe ich diese Seite halt gebaut, wie das so ist mit ersten Seiten, irgendwann so GeoCities-mäßig dann auch liegen lassen und vergessen. Und war dann sehr, sehr, sehr lange unter einem anderen Nickname unterwegs und war sehr Aluhut-mäßig drauf bedacht, dass sozusagen, dass da keinerlei Verbindung herzustellen ist. Und habe dann irgendwann beim Radio angefangen. Und dann war halt klar, also weil ich ja diesen ganzen Netzkram im Radio auch mache, bietet es sich schon an, dass man sozusagen dann auch vielleicht irgendwie präsent ist in diesem seltsamen Internet, von dem alle reden. Und da hatte ich also die Wahl, entweder diesen alten Nickname sozusagen zu öffnen, was mir aber ein bisschen zu, nee, lieber nicht war, und oder halt sozusagen mir einen neuen auszudenken oder halt etwas zu reaktivieren. Und dann ist Monoxid halt auch ganz gut, weil, also es ist nicht ganz perfekt als Nickname, weil die Schreibweise zu merken halt nicht so einfach ist, aber es ist halt kurz, doch einprägsam und passt halt irgendwie so. Und deswegen Monoxid.
Ja, und ich glaube, durch die Schreibweise findet man dich dann auch, wenn man sie sich erstmal eingeprägt
hat. Ja, das stimmt.
Das Y ist es. Also.
Ja, genau. Genau. Aus SEO-Gesichtspunkten vielleicht nicht ganz falsch.
Genau, heutzutage vermarkten wir uns ja alle selber. Apropos Aluhut, also Aluhut ist eine Bezeichnung für Menschen, die sehr stark auf Datenschutz bedacht sind. Ich bin gerade mit dem Auto hergekommen, dein Haus ist in Street View gekrisselt. Warst du's?
Nein.
Ich habe sofort an dich gedacht.
Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe die Diskussion damals verfolgt, Also natürlich auch aus, weil ich damals darüber berichtet habe. Und fand die sozusagen zu fanatisch, auf beiden Seiten fast sogar. Aber habe mir jetzt selber nie Gedanken drum gemacht, das für mich. Also ich fand immer sozusagen, ich konnte beide Seiten nachvollziehen. Und ich würde mir, glaube ich, hätte mir selber mich überhaupt ernsthaft mit dem Thema, ob ich das will oder nicht, also so eine Vergrisselung beschäftigt, wenn ich sozusagen wo wohnen würde, wo es ein, also wo sagen, wo das mein Grundstück ist und mein Haus. Mhm. Aber so, also Häuserfassaden, also von Mehrfamilienhäuser, ja. Das war mir sozusagen so egal, dass ich dann nicht mal drüber nachgedacht habe.
Also machen. Wir sind hier in einem klassischen Berliner Mehrfamilienhaus gerade.
Genau.
Im Hinterhof. Ich habe ja schon gesagt, dass du bis Ende letzten Jahres bei Fritz warst. Was machst du denn im Moment?
Podcasten. Yay! Nee, es ist tatsächlich, pflege ich gerade mal zu sagen, ich glaube, mein Audio-Ausstoß an Minuten hat sich nicht verringert, aber wird nicht mehr so gut bezahlt. Nee, ich hab mir nach Fritz tatsächlich gesagt, erstmal Füße hochlegen. Habe das mehr oder weniger erfolgreich hingekriegt, indem ich nur ganz wenig bei 1Live gearbeitet habe. Wo ich so eine, hatte ich im Oktober eine Probewoche als Reporter und dann hieß es so, okay, kannst du weitermachen. Ich kann sozusagen Stücke anbieten, wie das so macht man im Radio. Man schreibt halt der Redaktion hier, das ist ein Thema, wollt ihr das haben? Und das ist jetzt so ein bisschen wieder eingeschlafen, weil ich halt in den 2 Monaten halt nichts machen wollte. Also jetzt Dezember, Januar. Und die natürlich sagen, auch andere Leute haben und ich auch jetzt so ein bisschen noch im Chill-Modus unterwegs bin. Und dann hat sich ein Kontakt, den es schon vorher gab, hat sich ein bisschen intensiviert, was mir sehr viel Spaß macht, ist beim Deutschlandradio. Die haben ja auch so eine Art Trackback. Breitband heißt die Sendung, ist jeden Samstag. Und da bin ich jetzt Probemoderator. Also die haben zwei Zweier-Moderationsteam und einen Einzelmoderator. Die wechseln sich immer ab. Und in dem einen Team bin ich jetzt der eine Moderator, für noch eine Sendung zur Probe und danach gibt es eine Besprechung, so ob das jetzt klappt oder nicht. Und darf dann aber auch sonst Sachen da machen. Also da Breitband ist eine Redaktion, wo jeder so ein bisschen alles macht. Also auch irgendwie Redaktion probiere ich demnächst aus. Beiträge habe ich auch schon gemacht. Und versuche dann auch gerade zu gucken, was in dem Sender da noch so geht, weil der nicht ganz unspannend ist. Also einerseits ist es natürlich, und das merkt man halt auch deutlich, wenn man ins Haus reinkommt, ist halt eine Institution voller Tradition. Also die schlägt dir da sozusagen im Eingang ins Gesicht. Und andererseits ist das halt gerade für jemand, der Inhalt mag, schon noch ein Platz, wo man mal hingehen kann. Weil wenn die dir sagen, Beitrag mit Normallänge, bedeutet das normalerweise sowas wie nicht länger als 5,59. Und das ist, wenn du aus einem Formatradio kommst, wo halt so 2,30 die Richtschnur ist, ist das halt schon ziemlich geil.
Ja.
Es ist immer noch zu wenig, es ist immer zu wenig. Also alte Autorenrede, ich wollte das nicht glauben. Ich habe meinen ersten Beitrag da gemacht und habe, da hieß es so, ja, mach mal so mindestens 4,30 so und nicht länger als 7. So, um Gottes Willen, wie soll ich denn das jemals füllen? Dann war irgendwie so mein erster Entwurf, war dann 9 Minuten. Halt immer. Genau, und das mache ich jetzt. Und außerdem ist noch ein Geheimprojekt in der Mache. Eigentlich 2 Geheimprojekte. Und eigentlich von dem einen könnte ich jetzt schon mal erzählen.
Interessant. Ich bin sehr an Leaks interessiert.
Ja, genau. Also hier, kleiner Leak. Ich habe bei Fritz ein Hörspiel Blue Moon gemacht. Das ist ein Format, wo ich versucht habe, Pen-and-Paper-Rollenspiel, also ein Rollenspiel, wo einer einen Spielleiter macht und Leute um den Tisch sitzen und die anderen sozusagen sind Charaktere in einer Geschichte. Man erzählt sich das gegenseitig, sowas fürs Radio zu machen. Also Leute können anrufen und in einer Geschichte frei agieren. Es gibt dieses Format des Ratekrimis schon im Radio. Das ist aber, wenn man hinter die Kulissen liegt, meistens so geskriptet, dass es eine lineare Geschichte gibt und die Leute, die anrufen, können dann sozusagen raten, ob sie den Ausgang einer Szene richtig erraten haben oder nicht. Manchmal wird so getan, als würde jetzt sozusagen eine Zufallsmünze entscheiden, ob das jetzt passiert oder nicht, aber tatsächlich ist das straight. Was wir machen wollen, ist wirklich sozusagen ein Hörspiel zu machen, wo du eine Welt vorbereitest und die Leute können dann sagen darin sich natürlich nur relativ, aber immerhin freier agieren als in einer linearen Geschichte. Das Problem ist, dass Fritz ein sehr kleiner Sender ist und dass wir das aus Liebe gemacht haben und das heißt, das wurde nie wirklich also so bezahlt, wie man das eigentlich bezahlen müsste, wenn man in diesem Geschäft unterwegs ist. Und ich will jetzt demnächst mal versuchen, ein Crowdfunding-Projekt zu starten. Also mal eine Folge versuchen zu finanzieren. Also einfach, dass man die nicht sozusagen, dass man nicht reinbuttert, sondern gucken, ob da so viel Interesse da ist, dass sowas an den Start geht. Wir sind jetzt in den letzten Vorbereitungen, haben wir natürlich ein kleines Promo-Video gedreht, was echt schwierig ist, weil du willst ein Hörspiel promoten und dann machst du ein Video dazu, weil das natürlich alle erwarten bei so einer Crowdfunding-Aktion. So. Genau, das ist so eine der Sachen, die ich jetzt noch machen will. Also dieses, ich habe mir sozusagen jetzt die erste Hälfte dieses Jahres noch für so Dinge ausprobieren. Ich will nicht sagen freigenommen, weil es ist ja schon auch Arbeit, aber sozusagen muss jetzt nicht gleich, wenn die gestrenge Mutter ihren Finger hebt und sagt so, Junge, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Dann sage ich so, na, ich probiere mal hier so Sachen aus. Genau.
Ja, also zu Crowdfunding vielleicht noch kurz zur Erklärung. Es gibt ja noch Leute, die wissen nicht, was es ist.
Oh mein Gott.
Crowdfunding,
zum Glück bin ich nicht der Moderator.
Crowdfunding ist, sagen, das Finanzieren durch eine Menschenmenge von Projekten. Also es gibt Webseiten wie Kickstarter, wo man Projektideen präsentiert und Leute das einfach mitfinanzieren können, das Projekt. In Deutschland, welche Plattform nehmt ihr dafür?
Wir nehmen Startnext, weil das die ist, die am bekanntesten ist. Mhm. Die hat halt, also bei Kickstarter ist es ja so, da kann jeder hingehen, also ob du da einen Lampenschirm oder ein Computerspiel oder irgendwas machst. Und Startnext hat, und ich glaube, das hängt irgendwie mit der Rechtsprechung auch zusammen, weil das irgendwie in Deutschland alles natürlich ein bisschen schwieriger ist. Da musst du Dinge angeben, die im weitesten Sinne Kulturprojekte sind. Also Kunst, Kultur, Medien, sowas. Aber da passen wir glücklicherweise rein. Es gibt noch Indiegogo, glaube ich, die man in Deutschland auch benutzen kann. Da hat ein Bekannter von mir was gemacht. Die haben aber wohl relativ hohe Kosten, was sozusagen, also die Leute spenden ja sozusagen ihr Geld an die Plattform. Die Plattform zahlt das aus, wenn tatsächlich die angestrebte Summe zusammenkommt. Und die haben da wohl relativ hohe Transaktionsgebühren. Obwohl, jetzt rede ich vielleicht auch Zeug, das nicht stimmt. Habe ich nur gehört.
Ja. Ich habe auch noch von irgendeiner Plattform gehört, die heißt irgendwas auch mit Finanz. Das sah dann schon so richtig so businessmäßig aus.
Es gibt Seed irgendwas gibt es. Mhm. Und das ist da aber so ein Startup-Ding. Also da stellst du deine Startup-Idee vor und dann sagen, lockst du nicht wirklich so Kleinstspender, sondern eher so
Venture-Kapital.
Ja, genau, sozusagen Leute, die mal nicht wissen, wohin sie irgendwie mit ihren 100.000 in kleinen Geldscheinen, die nicht nummeriert sind, durchgehend.
Gut, also das zur aktuellen Situation, dann bin ich ja fast stolz, sagen zu können, dass ich dich schon kenne aus einer Zeit, wo es noch nicht cool war, dich zu kennen. letztes Jahrtausend. Wir haben uns, ich glaube, 99 kennengelernt, ja, bei Meta Productions. Ja. Meta Productions ist die Produktionsfirma von Ulrich Meyer, der den meisten eigentlich bekannt ist, auch wenn sie nicht sofort was mit den Namen anfangen können. Spätestens, wenn man Akte 2000 sagt, klingelt es bei den meisten. Ulrich Meyer produziert vor allen Dingen fürs Privatfernsehen Sendungen, eben Akte seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, 15 oder so. Hat früher Einspruch moderiert und Fahndungsakte und mittlerweile gibt es auch noch ein paar andere Formate, die die machen. Und ich war dort von 99 bis 2000 Online-Redakteur oder Internet-Redakteur oder wie man das damals nannte. Und du hast dein Volontariat oder dein Praktikum.
Ja, schlicht und einfach ein Praktikum.
Genau, du hast dort ein Praktikum gemacht, während ich dort da war. Und das ist natürlich eine Steilvorlage, um übers Privatfernsehen zu reden. Ich kann ja kurz vorab sagen, wie ich dort gelandet bin. Ich habe vorher in einer Agentur für politische Kommunikation gearbeitet, hier in Berlin, Wegewerk, und habe dort die Mitgliederzeitung irgendeiner Partei programmiert und bekam dann das Angebot, weil Peter Huth dort weggegangen ist. Peter Huth, den kennt vielleicht einige auch noch. Ah, ich sehe bei dir so, da klingelt was.
Ja, oh.
Peter Huth, der Computerexperte aus dem Fernsehen.
Das stimmt.
Und man wollte halt einen Internetredakteur haben, der eben das Team dort verstärkt. Und bin dann dorthin gewechselt und wusste damals schon, dass ich Medienkultur studieren will und hatte natürlich erst noch so ein bisschen Bedenken, ob ich beim Privatfernsehen arbeiten will oder nicht. Ja, also es war so, Sat.1 und Fahndungsakte. Und habe damals aber bewusst die Entscheidung getroffen, dass ich das wirklich mal sehen möchte, wie das funktioniert. Und bin auch sehr dankbar für diese anderthalb Jahre, weil ich wirklich sehr viel über Privatfernsehen gelernt habe. Und jetzt kommst du. Was hast du eigentlich genau gemacht? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Du saßt immer im Nebenraum.
also auch wie ich da hingekommen bin, ist eigentlich ganz spannend oder zumindest witzig, weil ich bin ja so ein Langzeitstudent gewesen, der vor allem deshalb ein Langzeitstudent war, weil es immer wieder so Medienjobs gab, die halt für einen Studenten unglaublich gutes Geld brachten. Und ich hatte in dem halben Jahr zuvor eine Anstellung als, Achtung, auch damals gab es schon Bullshit Bingo, Junior Researcher bei einem Wissenschaftskanal, der damals auf der D1-Box, also so einem Digitalempfänger, in einem Programmpaket zusammen mit einem Angler-, Heimwerker- und Softporno-Kanal vertrieben wurde. Und das war halt so eine Klitsche, die sich dann irgendwann herausstellte als Fördergeldabgreifer, die dann auch irgendwie schnell wieder eingegangen sind. Und ich habe da halt ein halbes Jahr gearbeitet. Dann haben die das Team, wo ich drin war, wieder aufgelöst. Und danach war ich jetzt Informatik weiter studieren oder nicht. Und dann kam ich halt über eine Bekannte, die auch da bei Meta Productions gearbeitet hat. Da saß sie, meinte so, hier willst du nicht mal versuchen. Praktikum. Und ich so, warum eigentlich nicht? Hört sich ein bisschen gruselig an, aber warum eigentlich nicht? Und so saß ich dann da und hab dann in der Online-Redaktion Praktikum gemacht. Also mit allem, was so Online-Praktikanten machen dürfen. So, nämlich Texte schreiben, Bildergalerien zusammenstoppeln und also diese ganzen, klar auch kleinen fiesen Arbeiten machen. Also die sowas wie aus den Beiträgen Screenshots machen, um daraus eine Bildergalerie zusammenzuklöppeln, was halt total Assi-Arbeit ist, aber einer muss es halt machen.
Ich erinnere mich, ja.
Und zu den schönsten Erinnerungen zählt die, habe ich dort meinen ersten Spieletest ever geschrieben. Und zwar für irgendwas mit Drill auf dem Game Boy Color. So eine Absatz-Rezension, die ich später tatsächlich beim ZDF Morgenmagazin als Referenz vorgelegt habe. Und da wurde, als ich da war, so ein Feature gedreht über den Flowtex-Skandal.
Ja.
Flowtex, genau.
Flowtex, ja.
Genau. Und da mussten auch Hacker symbolisiert werden. Und da tauchen tatsächlich in diesem Feature meine Hände auf einer Tastatur. Und dazu wird wie auf MS-DOS die File, also sagen, wie das Directory angezeigt wird, immer wieder als endlose Zahlenkolonnen huschen über den Bildschirm angezeigt. Das habe ich da gemacht.
Ja, das erinnert mich daran, dass für mich das Spannende dort war, zu sehen, dass es auch 99, 2000 ja schon interessante Computer- und Internetthemen gab, die man gerne bringen wollte. Und das oft daran scheiterte, dass man nicht wusste, wie man die präsentieren soll. Also es gab, es gab immer zwei Herausforderungen. Die eine war die filmische, also wie stelle ich ein Internetproblem dar? Kreditkartenbetrug, Computerviren, was weiß ich. Das war ja damals irgendwie, war ja damals schon so ein bisschen schick, darüber zu berichten. Das war so ein bisschen gruselig. Aber dabei gab es ja auch wirklich technische Probleme, wie filme ich einen Monitor ab, ohne dass er flimmert. Ja, das war wirklich immer ein Krampf, wenn ein Kameramann hinter einem stand, man irgendwie irgendwas mit der Maus auf dem Bildschirm machen sollte und dann hat man ewig gebraucht, um die Herzzahlen irgendwie aufeinander abzustimmen. Und es war aber auch einfach schwierig, wirklich, was sollte man filmen? Also was zeigt man im Bildschirm? Und dann das andere, wie kann man das dem Publikum erklären? Also ich glaube, dass man heute kann man halt in den Nachrichten, so wie in den letzten Tagen bringen, ja, Apple wurde angegriffen durch eine Java-Sicherheitslücke. Das versteht ein Großteil der Zuschauer mittlerweile. Oder gut, ein Großteil ist vielleicht übertrieben, sagen wir mal viele. Ja?
Ich glaube, was passiert ist, Leute wissen mittlerweile, dass das eine Nachricht ist, ohne dass sie möglicherweise genau wissen, was eine Java-Sicherheitslücke ist.
Also sie können was dann irgendwie damit anfangen. Genau. So. Und vor 10 Jahren musstest du ja wirklich einen Erklärbär machen. Und dafür ist natürlich kaum Zeit im Privatfernsehen. Dazu kam aber natürlich, dass es Privatfernsehen war. Ja, also es ist ja nicht Deutschlandfunk, so vom Inhalt her. Und es war für mich ein bisschen schockierend zu sehen, wie das mit der Quote funktioniert. Schockierend aber eigentlich nicht vordergründig, weil ich aufs Privatfernsehen danach sauer war, sondern ich war irgendwie eher sauer auf die Zuschauer. Also ich hatte so einen gewissen Ernüchterungsprozess durchgemacht. Es gab so Sachen, da hat man halt gesehen, wie so Programmplanung funktioniert. Irgendwie Montag 20.15 Uhr, weiß ich nicht, Fußballspiel in der ARD und 22.15 Uhr läuft bei dir deine Sendung und was machst du? Du bringst irgendwie den großen Sonnenschutzcreme-Test. Ja, eigentlich, um am Strand leicht bekleidete Frauen zu zeigen, weil du 22.15 Uhr damit rechnen kannst, dass das Fußballspiel vorbei ist, langsam, und angetrunkene Männer umschalten. Mhm. So. Und das, da sitzt man natürlich schon entgeistert davor und denkt einerseits, Mann, ist das berechnet, und andererseits, oh mein Gott, das funktioniert. Ja, also die schalten dann wirklich um, und du siehst es an den Quoten, die sind ja dann minutengenau, obwohl immer eine Frage ist, wie genau die wirklich gemessen werden, aber du siehst es einfach, wie man dann da, wie dann da hängen geblieben wird, wenn dann der große Sonnenschutzcreme-Test am Strand ist. Und das war so was für mich, dass ich mitgenommen habe, dass ich also dadurch, dass ich dieses Privatfernsehen also von innen gesehen habe, nicht nur aufs Privatfernsehen sauer bin. So. Mhm. Weißt du, wie dir das ging, als du da rausgekommen bist?
Naja, ja, also tatsächlich waren diese 3 Monate für mich sehr erhellend und haben in mir den, also sehr schnell den Entschluss reifen lassen, wenn es nicht irgendwie umgänglich ist, möchte ich eigentlich nicht für Privatfernsehen arbeiten. Und es gab halt wirklich genau den einen Moment, wo ich das sozusagen beschlossen habe. Und dieser eine Moment war, als ich halt wieder mal in so einer Bildergalerie saß und halt der Beitrag hat den schönen die schöne Überschrift, der Nippel-Hinguck-Test, weil sozusagen wissenschaftlich untersucht wurde, ob Männer Frauen eher auf die Brüste gucken, wenn der Nippel durchscheint. So. Und
ich kann mich dran erinnern.
So, und das ist halt. Und das war der Moment, wo ich wirklich vor dem Rechner saß und dachte, was machst du hier eigentlich gerade? Und das ist natürlich, ist das jetzt lustig? Und ich schmunzel da auch drüber. Aber das zeigt natürlich genau das, warum ich da nicht sein möchte. Weil, und das war halt genau, was du beschrieben hast mit der Sonnencreme, das war halt tatsächlich, und das fällt halt mal relativ schnell auch auf, du hast halt einfach in jeder Sendung ein so ein Fake-Thema gehabt, um halt irgendwie Titten zu zeigen. Und ich sage jetzt nicht, weibliche sekundäre Geschlechtsorgane, sondern Titten, weil das genau auch die Ansprechhaltung war, die da sozusagen verpackt wurde. Mhm. Und da war für mich klar, also ich bin jetzt raus. Ich muss dazu sagen, ich war auch so ein ganz kleines bisschen positiv überrascht, weil die ja tatsächlich auch sozusagen so Verbraucherthemen gemacht haben. Natürlich so, dass sozusagen das immer wieder da der Skandalfaktor sozusagen im Vordergrund stand. Also das ist halt immer, ne, so schön, ah, guck mal, die arme Frau. Was man glaube ich sozusagen ab und zu glaubt, wenn man Privatfans von außen sieht, ist, da steckt ja gar kein Aufwand hinter, sondern die machen halt nur, das ist schon auch Arbeit, was die da machen. Es ist halt nur in eine Richtung investiert, die ganze Energie, die mir sehr, 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 sehr unsympathisch ist. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, das ist natürlich total fies, von dieser einen sozusagen, von dieser einen Sendung ja nur, an der ich beteiligt war, so aufs ganze Privatfernsehen zu schließen. Aber ich habe mittlerweile sozusagen genug Medium gesehen, um da zumindest bei meiner Meinung zu bleiben. Also möglicherweise überzeugt mich irgendjemand nochmal vom Gegenteil. Also es gibt so einen Sender wie zum Beispiel Detektor FM, so ein kleiner Internetradiosender, der sozusagen technisch gesehen ein Privatmedium ist, aber halt einen ganz anderen Anspruch hat. Aber so Privatfernsehen, also im Sinne von deutschlandweites Ausstrahlung, ja, nee, muss nicht sein.
Also für mich war interessant, dass diese Produktionsfirmen eben nicht nur fürs Privatfernsehen produzieren, sondern auch für öffentlich-rechtlich. Das war für mich vorher, waren das für mich völlig getrennte Welten. Ja. Also ich wusste nicht, wie das wirtschaftlich funktioniert. Und dass man also auch in der Lage ist, sozusagen auch das, was man als anspruchsvoll bezeichnet, ja, irgendwie für WDR irgendwie was zu produzieren, dass das halt wirklich eine Formsprache ist, die man jeweils wählt. Das fand ich sehr interessant. Worüber ich noch damals nachgedacht habe, war auch die Themenauswahl. Ich habe ein paar Mal mitbekommen, wie es, sagen wir mal, Differenzen gab zwischen Sender, Produktionsfirma und Werbekunden, weil Akte ist ja jetzt zum Beispiel ist auch noch so ein Format, das halt skandalisiert. Und im Privatfernsehen gibt es natürlich eine gewisse Grenze, wenn du gegen potenzielle Werbekunden gehst, weil die einfach sagen, dann halt keine Werbung mehr. So. Dann gab es aber damals diesen großen Aktivist-Test, falls du dich an den erinnerst. Im Bundestag wurde auf den, es war wirklich also episch, im Bundestag wurde auf den Toiletten ein Drogenwischtest durchgeführt und nach Fraktionen aufgelistet, wo wie viel Kokain gefunden wurde. Und es waren enorme Mengen wohl, die da gefunden wurden. Also wirklich Krümel, die da gefunden wurden. Und das ist was, das glaube ich, also die Frage ist natürlich, erstens, musst du es machen? Ich fand es schon irgendwie gut, es war einfach ein gutes Ding. Das würdest du im Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich nicht machen, weil da natürlich die Verwobenheit zur Politik doch nochmal ein Stück näher ist. Also du bist, glaube ich, im Privatfernsehen etwas hemmungsloser Politikern gegenüber, während du im Öffentlich-Rechtlichen halt hemmungsloser Privatunternehmen gegenüber bist. So. Insofern gibt es da eigentlich in der Anlage her schon was, wo ich sage, ja, das könnte auch irgendwie funktionieren. Und es gibt ein paar Service-Sachen, die fand ich nicht schlecht, ja. Also wo man sich halt so ein bisschen um halt so ganz banale Themen, irgendwie Telefonrechnung oder so, kümmert. Aber es geht dann halt immer schnell wieder in diese Richtung, es muss halt kicken irgendwie.
Ja, ja.
Das ist halt schwierig. Aber also wirklich beeindruckend waren die Rechercheteams da unten. Da gab es ja so ein paar Telefonkönige, den du so sagst, find mir mal jemanden, dem das und das passiert ist und krieg den dazu in die Sendung. Und es ist beeindruckend, wie die dann zum Telefon greifen und auch lauter Kontakte haben und so. Das hat mich schon beeindruckt.
Ja. Also das ist ja generell in Medienunternehmen so, dass es halt immer so ein, zwei Leute gibt, denen sagst du, wir brauchen, keine Ahnung, einen 16-Jährigen, der schon seine eigene Firma gegründet hat und dessen Mutter rothaarig ist oder so. Ja, kenne ich. Es gibt schon wirklich ganz erstaunliche Sachen. Ich finde, der Gedanke mit dem mit den Politikern, das ist schon spannend. Leider hält sich das nicht die Waage.
Ja.
Finde ich. Also die Abstriche, die du möglicherweise bei den Öffentlich-Rechtlichen gegenüber Politikern machst, glaube ich, sehr klein, also möchte ich zumindest glauben. Und im Gegensatz dazu sozusagen, du hast beim Privaten möglicherweise diese Unverfrorenheit, weil du einfach nicht davon abhängst. Aber der ganze Rest wirkt halt dann irgendwie so krass. Und ich muss bei mir selber sagen, ich arbeite, also ich habe ja sozusagen danach nur bei Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet und ich hatte nur einmal eine Auseinandersetzung mit einem Bundestagsabgeordneten. Da ging es um Vorratsdatenspeicherung im weitesten Sinne. Und da habe ich jetzt eine Kurzmeldung verfasst für meine Sendung und die war, sage ich mal, interpretierbar. Und daraufhin hat der sozusagen nicht an mich geschrieben, sondern an den Intendant, die das dann sozusagen nach unten durchgereicht haben und aber hinter mir standen. Also ich musste dann natürlich eine Stellungnahme schreiben. Das war auf jeden Fall sagen, also nicht so ganz klar eindeutig, sondern war halt verargumentierbar, dass man das so macht. Aber man hätte auch zu einem Anschluss kommen können. Aber ich habe halt sozusagen Stellungnahme geschrieben und dann haben die gesagt, ja, so ist es. Natürlich kriegst du dann so bitte sei mal genauer und dass das nicht wieder vorkommt. Aber es war dann sozusagen, also in Teilen auch gerechtfertigte Kritik. Und von daher kann ich selber davon nie berichten. Und ich glaube auch tatsächlich, die politische Einflussnahme auf öffentlich-rechtliche Sender, die es bestimmt irgendwo auch gibt, aber eher im großen Rahmen stattfindet. Also halt gerade sowas wie, wer wird denn jetzt der neue Intendant? So, dass sowas da gemacht wird. Aber im Tagesgeschäft kann man, glaube ich, relativ unbeeinflusst arbeiten. Und ich glaube, das ist auch der Deal, der da herrscht. Also, dass man halt sagt so, hey, wir lassen euch im Tagesgeschäft in Ruhe. Ihr kackt uns nicht zu schlimm ans Bein. Und bei den Intendantenwahlen, naja, ich möchte damit nicht zitiert werden. Wait, das ist ein Podcast. Naja, aber da hört man ja zu sagen, da hört man ja immer wieder Sachen. Also, wo war denn das zuletzt? Beim ZDF, glaube ich.
Aber beim ZDF.
Wo es so eine riesige Nummer gab. Genau. Sowas hat man halt, das stimmt schon.
Genau. Ja, also das sind auch so die Sachen, die man dann eben hört. Irgendwie beim ZDF wird die Intendanz mit vorgecastet oder mit beeinflusst irgendwie von der Politik. Da wir gerade beim Thema privat und öffentlich-rechtlich sind, hoffe ich, mit dir mal jemanden zu haben, mit dem ich kurz entspannt noch über GEZ reden kann.
Mhm.
Das ist ja so ein Hassthema in der Community. Also du musst ja nur GEZ sagen und alle sind sofort auf den Bäumen mit Stasi-Vergleichen und so. Wie ist deine Haltung dazu? Weil sie ist ja dein Brötchengeber, zum indirekt zum Teil.
Sie sorgt dafür, dass mein Brötchengeber Geld hat.
Genau.
Genau. Mhm. Juristensprech quasi. Also muss man ja differenziert. Nee. Tatsächlich bin ich der Institution GEZ gegenüber. Wie das läuft, das finde ich assi, um es kurz zu sagen. Also gerade was man, die haben ja jetzt gerade, gibt es wieder diese Geschichte mit der riesigen Datensammlung, die die machen wollen, wo sie sagen, über die Vermieter und glaube Meldebehörden auch gehen. Ich finde, sowas muss halt nicht sein. Das Problem ist halt zu einem ganz großen Teil selbst gemacht in Deutschland. Oder nochmal von vorne angefangen, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man betrachten muss. Das eine ist die Frage, sollte ein Bürger dieses Landes gezwungen werden, Geldbetrag X zu zahlen, damit öffentlich-rechtliche Medien finanziert werden? Eine Sache, kommen wir später zu. Die andere ist die Art und Weise, wie dieser Betrag erhoben wird. Und die Art und Weise, wie dieser Betrag erhoben wird, da kann ich die Aufregung total verstehen. Also weil ab von der Diskussion, ob das sozusagen jeder zahlen muss oder nicht, die Art und Weise, wie das passiert, die ist, das kannst du halt eigentlich nicht machen. Dann hast du genau diese Effekte, die man gerade beobachtet. Und gerade jetzt auch mit der neuen Abgabe, wo man sagt, na gut, dann zahlt das halt einfach jeder. Und dann ist es aber bei Firmen wieder so, dass es da irgendwelche seltsamen Schlüssel gibt. Plus du hast in dieser Firma, die ich selber nicht genau kenne, aber alles, was ich über sie höre, erweckt den Eindruck eines riesigen Monstrums, das einen ganz großen Wasserkopf hat, der sich vor allen Dingen selber finanziert. Da ist so GEMA und GEZ sind für mich so eine Soße. Das sind so Institutionen, die kommen aus einer Zeit, wo sie möglicherweise auch eine Berechtigung hatten. Aber da muss mal was passieren. Jetzt ist das halt alles nicht so einfach in Deutschland. Also gerade, weil bei dem Rundfunkbeitrag muss man immer wissen, da wird ja auch jetzt geklagt deswegen. Der Staat darf sozusagen keine Steuern erheben, mit denen er diese. So, wenn das so wäre, wäre das viel einfacher. So, hier Leute, ihr zahlt einfach alle 0,5% eures Gehalts und wir geben das geht halt nicht. Gesetzlich, juristisch. Von daher muss es irgendwie so ein Dingens geben. Aber die Art und Weise, wie es passiert, die finde ich, wie gesagt, nicht toll. Ich bin also auch, wenn bei mir der GEZ-Mann an der Tür klingelt, da kriege ich immer einen totalen Hals. Nicht, weil ich die GEZ oder das Modell Dingens scheiße finde, sondern weil die Art und Weise, wie das passiert, finde ich halt, ich will jetzt nicht unmenschlich sagen, aber asi. So. Die andere Frage ist ja die, soll das gemacht werden? Da bin ich also natürlich befangen, aber war auch schon vor meiner Arbeit für die öffentlich-rechtlichen Medien der Ansicht, das ist schon eine gute Idee. Also weil, wie wir gerade besprochen haben, sozusagen also komplett unabhängige Medien zu schaffen, ist relativ schwierig. Aber das Modell, der Staat sammelt Geld ein und gibt das Sendern, die sich dann sozusagen frei entscheiden, was sie damit machen, kommt dem Ideal schon sehr, 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 sehr nahe. Und ich glaube tatsächlich, dass das notwendig ist, weil wenn ich mir angucke, was Privatmedien so hinkriegen, fände ich das schon sehr einsam, wenn da öffentlich-rechtliche Perspektive fehlen würde. Also im Bereich Zeitung mag das noch gehen, aber gerade was Radio und Fernsehen angeht, um Gottes Willen. Das fängt beim Radio einfach bei der Musikauswahl an. Ich war neulich bei meinem Friseur, der läuft halt immer Kiss FM. Ich dachte, der mag das halt. Und dann fing der auf einmal an so, weil ich mir auch erzählt habe, ich war ran und meinte so, ja, so Kiss FM, das ist halt wie irgendwie eine CD haben. Eine einzige. Ja, so. Da ist das anders. Und dann ist es halt tatsächlich auch die Art und Weise, wie mit Themen umgegangen wird. Natürlich ist auch bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es auch eine Quote, die halt nicht ganz so wichtig ist, die aber auch eine Rolle spielt. Aber die Art und Weise, wie da Themen angegangen werden, die ist halt schon erstrebenswert. Und ich glaube, die kriegst du tatsächlich nicht hin, wenn du ein Medium frei marktwirtschaftlich finanzierst, also nur frei marktwirtschaftlich. Am ehesten wäre das noch vorspielbar, war so eine Art Mäzenatentum, also dass dann irgendwie ein großer Konzern sagt so, wir wollen was für unseren Ruf tun, wir bauen mal hier einen Sender auf, so, der kann machen, was er will, wir geben da Geld rein. Aber so, es braucht einfach sowas. Es braucht eine staatlich finanzierte Infrastruktur, die Medieninhalte erstellt.
Also ich glaube es...
Und warte, ich will das kurz sagen, das wollte ich nämlich... Im Netz ist es genauso, du hast halt oft dieses Ding, du sagst GEZ und alle Leute so, nein! Und es gab neulich so eine ganz kleine, feine Bewegung, die hatte das auf Twitter, das Hashtag, also das Schlagwort irgendwie, dafür zahle ich gern oder sowas, wo halt so mal einzelne Leute gesagt haben, es gibt schon die oder die Sendung, das ist mir meine Gebühren auch wert. Und ich habe das selber auch neulich als sehr großes Kompliment empfunden, hat gefunden, als sozusagen jemand sich über die GIZ aufgeregt hatte und dann aber meinte so, ey, weißt du, wenn ich dir das Geld überweisen könnte, direkt würde ich sofort machen, kein Problem. So, also es ist halt so, man ist schon auf den Bäumen, aber ich bin sehr froh zu sehen, dass es sozusagen ein kleines Fünkchen gibt, die sagen so, ja, was die öffentlich richtig machen, das ist halt nicht alles schlecht.
Ich finde in dem Rahmen spannend, diese Diskussion um, was Vollprogramm ist, weil ich habe das auch verfolgt, diese Diskussion eben, wofür man gerne GEZ zahlt. Ja. Da kommen dann halt gerne sowas wie Tatort, Deutschlandfunk, so in die Richtung. War viel zu lesen, das liegt ja auch an dem Twitter-affinen Publikum. Ja. Besonders aufgeregt wird sich immer über Volksmusiksendungen.
Ja.
Und da stelle ich mir die Frage, ist das gerecht? Ist das gerecht, das pauschal zu verurteilen? Weil es gibt ja anscheinend viele Zuschauer, die das sehen, die alle auch GEZ zahlen. Mhm. Und wir regen uns sozusagen darüber auf, dass wir nicht wollen, dass unsere GEZ dafür verwendet wird. Ja. Aber gehört das nicht, so bitter wie das ist, dazu, dass es sozusagen diese Verteilung ist?
Ja, stimme ich dir völlig überein. Ich muss aber kurz Werbung machen für einen meiner Podcasts, ja. Der Weisheit. Da haben wir natürlich über das Thema Volksmusik gesprochen. Mhm. Weil das ist ja genau der Punkt. Volksmusik ist halt für irgendjemanden Spaß, nicht für uns. Wahrscheinlich für einen Großteil Leute auf Twitter sind nicht, aber für irgendjemanden ist das so. Und man kann es sehr gut sehen, es gibt von Deichkind vom vorletzten Album den Titel Luftbahn. Wenn man sich den mal anhört und dann mal versucht, in seinem Kopf 20 Jahre vorzuspulen, dann ist das ein total seichter, schlimmer Popsong. Wir hören den heute so ironisch unterbrochen und feiern den vielleicht, und der ist sozusagen in der Struktur des Albums eine angenehme Abwechslung, weil er sozusagen ein bisschen von diesem harten Elektropunk runterkommt und ein bisschen Ruhe reinbringt. Aber das als einzelnen Titel in 20 Jahren in der Volksmusik, also in Anführungszeichen Volksmusik, würde niemanden überraschen. Und das kann man natürlich auch zurückdrehen. Ja? Also was wir heute als Schlager annehmen, das war möglicherweise vor 20 Jahren, also Augenzwinkern und voller erotischer Anspielungen, die man, also wo man sich sagen, schon verschämt in sein Handtuch hustet. Ja gut, 20 Jahre ist jetzt ein bisschen übertrieben, da war was schon anders, also sagen wir 40. Und ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du Tatort sagtest, ja. Also der Tatort ist beileibe keine Produktion, für die ich GEZ, also weißt du, wo ich irgendwie gerne mein Geld für hergebe. Aber hey, ja, es unterhält Leute und es versucht zwar auf eine sehr verkrampfte Art und Weise, aber doch immer wieder auch irgendwie gesellschaftliche Themen mit einzubeziehen, was sie meinetwegen gerne lassen können, weil ich einfach nur einen normalen Krimi sehen will. Aber ja, genau so ist es. Also der hinterliegende Anspruch ist ja eigentlich, also wenn ich mein Geld dafür gebe, weil das Journalismus sozusagen finanziert, dann soll das auch nur Informationsmedium sein. Das ist eine valide Argumentation. Das könnte man tatsächlich sagen. Und ich hätte auch tatsächlich sehr wenig Problem damit, Unterhaltung komplett im freien Markt zu überlassen, solange es so eine Sender wie Arte geben, wo sozusagen die kulturelle Unterhaltung noch stattfinden würde. Aber dass das geht, sieht man halt sehr gut an HBO, dem Sender aus Amerika, im Prinzip sozusagen fast alle Serien im Alleingang, die wir heutzutage geil finden, auf den Boden gestampft hat. Da gab es neulich einen sehr interessanten Artikel, der sagen, dass das da richtig bei denen eine marktwirtschaftliche Entscheidung war. Wir machen jetzt eigene Serien, die geil sind. So, da hätte ich also sagen, weniger Sorge. Und ich fände das also eine nachvollziehbare Argumentation, wenn man sagt, das muss nicht sein. Aber wenn man das dem Öffentlich-Rechtlichen zugesteht, Unterhaltung zu machen, und ich finde auch, das ist ein vertretbarer Standpunkt, dann gehört auch Volksmusik mit dazu. Dann muss man sich das nicht angucken und man sollte dafür sorgen, dass es sozusagen, wenn es öffentlich-rechtliche Sender gibt, nicht bei allen gleichzeitig Volksmusik läuft, aber ja, das gehört dazu.
Ja, das sehe ich ähnlich, genau. Also ich glaube auch, dass man darüber diskutieren kann, ob es zu viel ist. Mhm. Aber es gehört zum Vollprogramm dazu, und auch Hochglanz-Volksmusik muss halt anscheinend auch manchmal rein. Es tut mir aber auch weh, obwohl manchmal gucke ich es auch lustig an. Und apropos Deichkind und Volksmusik, Heino punktet ja zurzeit irgendwie mit Rammstein-Covern irgendwie. Ich werde das mal verlinken.
Ja, wobei man auch schön wieder sehen kann, wie das mit öffentlich-rechtlich funktioniert in dem Ruf. Wenn man jetzt sozusagen sich irgendwo hinstellt und sozusagen Leute fragen, sag doch mal, wenn Deutschlandradio was zu Heino sagt, was werden die dazu sagen? Da würde man wahrscheinlich dem Verdacht ausgesetzt, die das eher gut finden. Tatsächlich habe ich sehr schön Diss auf diese Platte gehört, wo halt dann gesagt wurde, so, naja, kann man schon machen, wenn man Geld braucht. quasi so im Endeffekt. Und es war, und ich habe es noch an einer ganz anderen Stelle auch gehört, es war jetzt der Vorentscheid für unser Song für Malmö. Und da hat ja Cascada gewonnen. So Bonbon-Pop halt. Und die zweiten, zweitplatzierten waren ja Labras Banda, so eine bayerische, also die machen Blasmusik, aber halt so irgendwie auf witzig gemacht. Und auch da habe ich auf Deutschlandradio einen echt schönen Diss gehört. Also einfach so, und vor allen Dingen, der auch so ein bisschen subtil war, weil sie haben, natürlich musst du den Song anspielen, der gewonnen. Sie haben also sozusagen einen kurzen Hook, also einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Cascada-Song gespielt und dann in ganzer Länge den Labras Banda-Song. Und gesagt, ja, schade für Deutschland, dass jetzt sozusagen der Bonbon-Pop am Start ist, der sich genau anhört wie das Lied aus dem letzten Jahr und nicht was Neues. Also das ist halt sozusagen, wenn man sich die Mühe macht, da ein bisschen reinzuhören, auch alles ein bisschen offener, als man vielleicht glaubt. Auch die verstaubte Institution.
Was hältst du denn von der Idee, GEZ irgendwie aufs Netz mit auszuweiten?
Voll gut.
Also nochmal ausformuliert, es gibt das Argument, dass man die GEZ eben nicht nur für Rundfunk, also Fernsehen und Radio nimmt, sondern auch für Produktionen im Netz.
Also das ist tatsächlich, also grundsätzlich dafür, aber es ist eine schwierige Argumentation, weil was ja in Deutschland sozusagen sehr, 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 sehr wichtig ist, diese Trennung zwischen Print und dem Rest, weil der Print halt genau nicht öffentlich-rechtlich geregelt ist. Und kommt es halt im Netz zum Clash, dass der Print halt immer sagt so, ey, sagt mal Leute, das ist doch hier vor allen Dingen Text, ne? Weil im Netz sind ja Buchstaben. Und ihr seid ja Fernsehen, also das passt doch nicht so ganz zusammen. Deswegen haben wir diese ganzen Streitereien. Ich bin also dafür, ich bin mir aber sehr unschlüssig über die Form. Also da müsste man sich mal mit ausführlich mit beschäftigen. Weil da gibt es ja zwei Ansätze. Der eine wäre zu sagen, so ARD, ZDF und angeschlossene Anstalten macht man halt einfach auch Netz. Wäre ein valider Punkt. Der andere wäre zu sagen, wir machen jetzt irgendwie noch einen Kanal auf. Also wir machen sozusagen noch ein Medienhaus auf, also ein Netzding. Wobei ich persönlich sagen würde, ich fände das Quatsch. Ich glaube tatsächlich, man sollte einfach die bestehenden Medienunternehmen nehmen und die auch ins Netz blasen lassen. Weil wenn du jetzt noch einen Kanal aufmachst, dann hast du halt Wasserkopf, der ja eh schon immer angeprangert wird, aber der würde sich dann noch vervielfachen. Plus, man sieht das heute auch schon, diese Unterscheidung zwischen Fernsehen und Radio und Netz wird halt zunehmend Quatsch. Weil also UKW-Radio ist letztendlich nichts anderes als ein Livestream. Und sobald wir irgendwie stabiles LTE oder höhergehend haben werden, wird es auch alles über über IP laufen, also Datenpakete sein, dann wird es dieses Medium, was derzeit eh nur eine technische Umschreibung ist, gar nicht mehr geben. Sondern dann ist es halt sozusagen ja ein halt irgendwie standardformatiertes Angebot, ein Livestream, den man halt irgendwie nicht anhalten kann. Und von daher würde ich eher sagen, dann lass doch ARD und ZDF und angeschlossene Anstalten das irgendwie jetzt schon machen, dass die irgendwie nicht in 20 Jahren, wenn alle Leute in einem neuen Netzchen mit rumhängen, dass man dann ruft so, naja, aber öffentlich-rechtlich macht ja gar nichts. Die sind ja voll alt. So, das könnte man damit halt vermeiden.
Ja, ich sehe das, ich sehe es ähnlich. Also vor allen Dingen, wenn man Panik kriegt, noch schnell was in der Mediathek oder so zu gucken, bevor es wieder rausgenommen wird, ja, was ja wirklich absurd ist. Ja. Was ich mir manchmal wünschen würde, ist, dass eben noch ein bisschen besser geklärt wird, wie Sendungen dann nachher verwertet werden, weil man die ja quasi schon mitfinanziert hat über die GEZ, und dann würde ich sie auch gerne auf YouTube stellen können, ohne irgendwie oder dort einfach sehen, ja. Manchmal werden die auch einfach aufgestellt, weil sie einfach dann
sind. Ja.
Dass da noch ein bisschen offener ist. Bei der BBC sieht man ja, da läuft das irgendwie besser schon. Aber ansonsten denke ich auch, dass es so ist, es ist halt ein Reizthema, aber halt vor allen Dingen wegen des Eintreibens, wie man es ja so schön sagt, des Geldes, und gar nicht so sehr wegen dem, was man damit gemacht wird, obwohl man halt diese bittere Pille schlucken muss, dass andere Leute einen anderen Geschmack haben als man selbst. Ja. Und zwar viele.
Ja. Leute.
Ja.
Die schlimmen anderen.
Man kann gerne in einer Großstadt sitzen und sich aufregen, aber es ist halt überall, es ist irgendwie anders.
Nochmal zu dem, dass man das bereitstellt. Das hat ja auch wieder zwei Seiten. Das eine ist halt sagen, dass die Privatmedien sagen, so, ihr dürft nicht länger. Und das andere ist, und da muss man dann nochmal unterteilen, es gibt ja die Unterhaltungssachen, da gibt es halt einfach ganz viele Verträge, und dann wollen die Leute, die das fürs Fernsehen gemacht haben, das auch noch weiterverkaufen und so. Das möchte ich jetzt mal außen vor lassen und wirklich zu den sozusagen journalistischen Inhalten kommen. die ja auch nach 7 Tagen verschwinden. Und da ist das Problem zum Teil das Konstrukt, wie Journalisten Geld verdienen und zum Teil auch noch die Macher selber, die halt auch noch nicht ganz up-to-date sind. Mein persönlicher Standpunkt ist, und das kann ich mir aber auch nur leisten zu sagen, weil ich in den letzten Jahren genug Geld damit verdient habe, ist, wenn ich als Journalist für ein öffentlich-rechtliches Medium arbeite, dann geht mein fertiger Beitrag danach in die öffentliche Bibliothek über. Also ich hätte persönlich null Probleme damit, zu sagen, mein Beitrag ist nach der Veröffentlichung unter der Creative Commons Lizenz irgendwo erhältbar. Das ist ein Grund, warum ich nicht bei der VG Wort bin. Du kannst als Radiojournalist bei der VG Wort sein und dann gibst du an, wie viel Text du geschrieben hast und wie viel sozusagen deine eigene Sprachleistung war und kriegst dann zum Ende nochmal, des Ende des Jahres nochmal Tantiem. Das ist so bei allen Leuten, die ich kenne, ist das nochmal ein Tausi so ungefähr. Das befeuert aber natürlich das Speisesystem, dass deine Beiträge nochmal weiterverkauft werden, dass es dafür immer noch Sachen gibt. Die Problematik, so dass sozusagen, natürlich ist das sozusagen angenehm, das nochmal machen zu können. Aber so, das ist das System und das ist auch viele Journalistenkollegen, die ich kenne, sind, also sehen das nicht so, sondern haben noch dieses, so, dieses klassische Urheberrecht. Also ich mache ein Werk und dann möchte ich auch sagen, jedes Mal, wenn es verwendet wird, bezahlt. Das andere Problem ist tatsächlich, wenn du nicht im tagesaktuellen Geschäft arbeitest, sondern sagen wir mal Halbstunden-Features produzierst oder 2-Stunden-Features, dann ist das sehr, 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 sehr aufwendig. Und ich rede hier nicht von Gewinnmaximierung. Als Journalist davon leben kannst du nur, wenn du das an mehrere, also wenn du das mehrfach verkaufst. Und da kommen wir dann halt zum Problem. Also ich, wie gesagt, ich muss das wirklich deutlich dazu sagen, ich war bis jetzt, das kann sich jetzt, wo ich ja sozusagen neue Sachen probiere, noch ändern, ich war bis jetzt in der komfortablen Situation, sagen zu können, ich bin mit dem Geld, das ich verdiene, zufrieden und deswegen bin ich auch der Ansicht, das muss nicht noch mehr sein, beziehungsweise das sollte halt öffentlich verfügbar sein. Aber ich kenne halt genug Kollegen, die machen halt sowas wie, wir fahren jetzt mal eine Woche, irgendwie fliegen wir irgendwo hin, nehmen dort ganz viele Sachen auf, produzieren dann ein Feature und müssen dann aber gucken, dass sie das an 3, 4 Sender verkaufen, damit das nicht, wie gesagt, nicht damit sie Gewinn machen, sondern damit sich das überhaupt finanziert und trägt, damit sie sagen, Lebensunterhalt haben, diese Reise selber bezahlen und so weiter und so fort. Da gäbe es nochmal Klärungsbedarf, wie man das sozusagen vereinbaren könnte. Also ich verstehe diese Forderung aus dem Netz, die sagt so, also wenn das unsere Inhalte sind, dann sollen die aber auch dann für uns da sein und stimme dem auch zu. Möchte aber darauf hinweisen, dass das nicht so einfach ist. Also es geht einfach nicht, dass man halt sagt, na gut, dann pappen wir halt überall ein CC-Label dran, sondern da muss man sozusagen nochmal über die hintergründige Bezahlung nachdenken, wenigstens.
Ah ja, das ist auf jeden Fall interessant zu wissen, weil man geht halt schon von aus, wenn jemand für etwas, also für einen Beitrag bezahlt wird, dass er ausreichend bezahlt wird. Ja, dass sozusagen teilweise mit einkalkuliert werden muss, je nach Beitragsart und Situation, dass das nicht reicht und wiederverkauft werden muss, ändert das natürlich wirklich was. Ja.
Also ich kann es mal an einem kleinen Beispiel erzählen. Ich bin ja Spieletester auch gerne. Und es ist so, was man dafür verdient. Also ich habe zum Beispiel für Deutschlandradio auch zum ersten Mal so einen Test gemacht. Da werden halt 3 Spiele getestet. Und jetzt kriegst du, es ist also nicht ungewöhnlich, dass du für einen längeren Beitrag beim öffentlich-rechtlichen Radio durchaus mehrere 100 Euro verdienen kannst. So, jetzt besteht so ein, das ist ja erstmal eine große Summe, ne? Also, wenn man sich so irgendwie, wenn man halt irgendwie ein normales Gehalt hat, so, was, für 6 Minuten Radioprogramm mehr, so. Was passiert da? Da werden 3 Spiele getestet. Du musst 3 Spiele spielen, um ein Spiel wirklich um wirklich eine Meinung zu haben, musst du es mehrere Stunden spielen. 8 ist so eine Schnittmenge. Das ist also 3 Arbeitstage alleine spielen. Da kann man sagen, naja, aber das ist doch spielen, das ist doch Hobby. Wenn man das beruflich macht, wird es tatsächlich irgendwann nicht mehr dazu. Plus, es gibt ja auch Spiele, die sind doof. Und dann produzierst du das noch. Und produzieren heißt, du schreibst einen Text, der muss abgenommen werden. Das heißt, der geht oft irgendwie 2, 3 Mal zur Redaktion hin und her. Und dann produzierst du das im Sinne von, du sprichst es ein, schneidest es, baust es, musst also noch von dem Spiel die Musiken und Töne aufnehmen, musst die wieder zusammensuchen und bauen. Hast also nochmal 2 Arbeitstage. Das heißt, also klar, wenn du damit routiniert bist und das irgendwie in deinen Alltag einbaust, fließt das so ineinander. Aber rein rechnerisch betrachtet bist du eine Woche, eine Arbeitswoche mit einem 6-Minuten-Beitrag beschäftigt. Und dann relativiert sich diese Summe wieder. Dann ist es immer noch kein schlechter Verdienst und weit entfernt vom Mindestlohn. Aber das ist auch nicht so, weil es gibt ja so dieses, der Journalist stellt sich 5 Minuten vors Mikrofon und steigt dann in seinen Porsche und fährt in seine Ferienvilla. So ist es halt tatsächlich nicht. Es ist ein gut bezahlter Job. Es ist für mich ein Job, der Sachen, die Spaß machen, verbindet mit, ich kann damit Geld verdienen. Aber es ist halt nicht so, dass einem irgendwie goldener Puderzucker in den Hintern geblasen wird.
Also ich habe ja damals bei Akte und Sat.1 auch Spiele getestet. Ich weiß, es war ein Knochenjob. Vor allen Dingen schlechte Spiele testen. Ja.
Bitte spielen Sie Call of Duty 64.
Genau, und haben Sie eine Meinung dazu vor allen Dingen? Ne? Und
dann haben Sie eine Meinung, aber können Sie trotzdem objektiv beurteilen, ob die technischen Standards und Gameplay-Elemente, die dieses Spiel hat, gut
sind? Und schreiben Sie interessant darüber.
Mhm. Ja, genau, sowas.
Ja, sehr interessant. Jetzt weiß ich auch endlich mal, was man so für so einen Beitrag verdient. Ich hätte, also 6 Minuten, ich hätte gedacht, da braucht man so einen Tag für. Ja, das zu machen. Eine Woche klingt schon echt nach Arbeit.
Ja, wie gesagt, wenn du in der Tagesaktualität arbeitest, Also keine Ahnung, irgendwo explodiert eine Mülltonne und du holst den O-Ton vom Polizeioberwachtmeister, bla bla bla, und bist routiniert im Schreiben von solchen Texten. Und bist mit deiner Redaktion darüber einig, wie die Ansprechhaltung ist, die du hast, dann geht das schon auch schneller. Aber das ist sozusagen, das ist halt für, gerade für Freelancer-Journalisten ist das halt so diese Kalkulation. Du machst halt aufwendige Stücke, die deinen guten Ruf entweder erst erstellen oder erhalten. Und dann machst du halt zwischendurch so diese Dinger, die schnell gehen, wo man aber auch wieder sagen muss, die gehen vor allen Dingen deshalb schnell, weil du in einem bestimmten Thema und in einer bestimmten Art und Weise Sachen zu produzieren routiniert bist. Heißt, der eine Beitrag bezahlt dann auch ein bisschen deine Ausbildung quasi, also dass du überhaupt in dem Thema so fit bist. Also für mich war das bei Fritz immer so, keine Ahnung, Sicherheitslücke, WhatsApp hat wieder eine Sicherheitslücke. Wenn das schnell gehen muss, gehe ich möglicherweise tatsächlich ins Studio mit einer halben Stunde Vorbereitungszeit und halte dir ein Studiogespräch, also der Moderator interviewt mich zu einem Thema, dass du nicht unbedingt von etwas unterscheiden kannst, was ich einen Tag lang vorbereite. Aber das funktioniert natürlich nur deshalb, weil ich sowieso in dem Thema drin bin, was auch wieder Zeit braucht, etc. pp. Also so, ja. Ich stelle gerade fest, dass immer, wenn ich drüber rede, hoffe ich nicht, dass das rüberkommt wie, oh Gott, der jammert jetzt, weil die armen Journalisten so arm sind. Das ist, wie gesagt, also es gibt, man kann davon gut leben, wenn man sozusagen, wenn man das als Freelancer in einer Position schafft, wo man regelmäßig Aufträge kriegt. Aber ich nehme halt auch immer so dieses diese deutsch-typische Missgunst wahr. Und das würde ich gerne ein bisschen aufbrechen. Also einfach im Sinne von, das sind halt Leute, die arbeiten für ihr Geld tatsächlich.
Du steckst ja auch interessanterweise so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil du halt einerseits aus diesem öffentlich-rechtlichen Bereich kommst, der ja gerne GIZ gebasht wird und andererseits ja auch so in dieser Netzgemeinde drin steckst. Mhm. Ja, die sozusagen, deswegen ist das, glaube ich, ganz interessant, wenn du dich da so positionierst. Mhm.
Oh mein Gott. The shitstorm is coming, brace yourself.
Nein. Letztes Mal hat Herr Urbach ja seinem Data-Love-Manifest abgeschworen und da kam auch kein Shitstorm, aber eine Interessenswelle, sage ich mal.
Okay.
Wir sind ja ganz nett hier.
Ja.
Jetzt haben wir drüber gesprochen, was du beruflich machst, wobei ja die Grenzen irgendwie verschwimmen, vor allen Dingen, wenn man auch Spiele testet. Mhm. Es gibt noch was anderes, was du machst, wo ich immer wieder drüber stolpere. Ich gehe nämlich selbst unglaublich gern frühstücken. Mhm. Das ist so... Frühstücken ist so einfach das Beste. Irgendwie am Wochenende, Samstag, Sonntag.
Ja.
Möglichst um 9, da fängt es schon an, interessant zu werden.
Das stimmt.
Und du bloggst drüber.
Ja.
Ich glaube, das Blog ist nicht so bekannt.
Nee. Es ist auch schliff eine Weile.
Es schliff eine Weile. Ja. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt dein Name draufsteht auf dem Blog. Also ob man das identifiziert, dass du das wirklich bist.
Mein Nick, also da steht der Nickname auch drin.
Ja.
Aber ich bin da unter dem... noch nicht so lange dabei tatsächlich.
Du kannst ja mal kurz nochmal die Adresse sagen, wir werden sie nachher noch verlinken.
Nur ein hobby.org/breakfastblog.
Genau. Genau, da bloggst du nicht alleine übers Frühstücken in Berlin. Ja. Ich würde es fast als Hochglanz-Frühstücksblog bezeichnen. Es gibt immer so...
Das Design ist crappy, aber die Fotos sind cool.
Ja, genau. Das sind wirklich Hochglanzfotos. Man sieht die Spiegelreflexkamera immer durchblinken.
Entschuldige mich für die letzten zwei Artikel. Ich hatte meine Kamera verborgt. Es war nur das iPhone.
Was verbindest du mit Frühstücken gehen? So, also warum machst du das? Das scheint dich irgendwie zu beschäftigen, das Thema.
Also das Blog, angefangen habe ich tatsächlich, weil ich mal im Prenzlauer Berg in einem Laden war, der fürchterlich etipetit und teuer war.
Du darfst jetzt Namen nennen.
Wo es gibt, wie hieß denn das? Weiß ich nicht mehr. Es ist der erste Blogartikel, der jemals erschienen ist. Den Laden gibt es auch nicht mehr, nachdem wir ein zweites Mal drüber geblockt haben und es auch nicht gut war. Das war ganz witzig. Also der Reihe nach. Es gab diesen Laden, da gab es irgendwie einen relativ einfachen Toast für 9 € oder sowas. Und da gab es eine Obstbeilage, das waren Johannisbeeren und die waren verschimmelt. Und das Toast selber war auch nicht lecker. Und da dachte ich so, nee, ich möchte jetzt einen Blog haben, wo ich genau über sowas schreibe. Das Witzige war, wir haben das dann weitergemacht und es hat Spaß gemacht. Der Typ hat uns irgendwann geschrieben. Weil wir in den Suchergebnissen an erster Stelle waren. Wir waren dann nochmal inkognito, also er hat gemeint, ob wir nicht vorbeikommen, er würde uns einladen, wir waren dann aber nochmal inkognito da und ja. War leider auch nicht so und naja, dann den Laden gibt es glaube ich nicht mehr, wie gesagt. Nee, damals habe ich das angefangen und dann sind noch eine Studienkollegin ist noch dazugekommen. Genau, und so lief das, also es gibt da irgendwie 3 Leute, jetzt vielleicht noch eine 4., die da so semi-regelmäßig schreiben und sich darin gefallen, lange Schachtelsätze zu bilden und halt schöne Fotos von dem Essen zu machen. Und Frühstücken ist für mich wichtig, weil ich es eine sehr angenehme Art und Weise finde, Freizeit zu haben. Also ich bin tatsächlich ein Mensch, der dazu tendiert, immer was in den Händen haben zu müssen. Das heißt auch, wenn ich selber Freizeit habe, dass ich tendenziell dazu tendiere, vorm Rechner irgendwie abzuhocken und dann irgendwas zu lesen noch oder so. Und Frühstück verbindest du das Rausgehen, das Leute treffen, das was Leckeres essen und das nicht gehetzt sein. Plus, es hat jetzt wieder mit der Arbeit zu tun, als Freelancer heißt es ja theoretisch, du darfst arbeiten, wann du willst. Praktisch heißt es, du darfst ja immer arbeiten. Also immer. Das heißt, man muss sich ab und zu mal bewusst hinsetzen und sagen so, ich muss jetzt auch mal Dinge machen, die ich sozusagen nicht tun könnte, wenn ich einen 9-to-5-Job habe, einfach damit sich das auch lohnt. Und dazu gehört zum Beispiel unter der Woche, zu einer Zeit, wo andere Leute in die Mittagspause gehen, sich irgendwo hinzusetzen und ganz feist 2 bis 3 Stunden einfach mal ausführlichst zu frühstücken. Und wenn man dann halt in diesem Geschäft drin ist, wo man irgendwie Dinge ins Netz stellt, dann denkt man so, und außerdem schön drüber bloggen. Und das ist so, eine Mischung aus Spaß dran und so wie manche Leute sagen, ja, ich podcaste, weil dann kann ich Leute sozusagen mal ausfragen und habe sozusagen einen Vorwand dafür. Und so ist es mit dem Frühstück halt auch. Man trifft sich halt mit Leuten, isst schön und bloggt dann drüber und hat quasi dann einen Vorwand dafür. Und frühstücken ist tatsächlich so schon wichtigste Mahlzeit des Tages, finde ich.
Also mir geht das nicht, deswegen. Ich bin auf das Blog irgendwann gestoßen und dachte so, jemand, der so eine, da wusste ich gar nicht, dass das von dir ist. Mhm. Dachte so, jemand, der es verstanden hat, wie es läuft mit dem Frühstück. Ich bin ja auch Freiberufler, deswegen ist das vielleicht auch ähnlich, diese Haltung. Bei mir kommt ein bisschen erschwerend dazu, dass ich mittlerweile 2 Kinder habe. Das heißt, wenn wir am Wochenende frühstücken gehen, gehören wir zu den Familien, die mit Kindern frühstücken gehen, die immer ein großes Thema sind. Allerdings ohne Kinderwagen, die ja auch mittlerweile verpönt sind. Oder irgendwie naja. Poller gegen aufgebaut werden.
Da gibt es ja genau den einen. Genau, gibt's die Kollegin Kurz, Kollegin Kurz hat da einen sehr schönen Artikel zugeschrieben zu The Barn, kann ich nur empfehlen.
Ja, genau. Das ist auch bei euch, ne?
Genau, ja, genau.
Genau, ja, also es gibt das ursprüngliche Bahn in der großen Hamburger, glaube ich. Das ist so ein Coffeeshop. Die haben eine Filiale aufgemacht in Prenzlberg und sind damit eigentlich spontan berühmt geworden, dass sie vorne einen dicken Poller haben, sodass man Kinderwagen nicht reinschieben kann und überall irgendwie, ich glaube, Zettel kleben, dass man keine Laptops aufklappen darf.
Ja, das geht ja noch weiter. Es ist ja so, wenn du Milch in deinen Kaffee willst, dann kriegst du nur einen bestimmten Kaffee. Also du kannst nicht einen Kaffee bestellen und sagen, so, ich hätte gerne Milch dazu, sondern dann, wenn ich einen Kaffee will, kriegst du halt irgendwie eine Bohne in einer bestimmten Röstung, in einer bestimmten Malung. So. Anders darfst du ihn nicht trinken. Und wenn du Zucker in deinen Kaffee willst, dann kriegst du so eine hochgezogene Augenbraue und das ist ich finde einerseits Nörderei in ihren Ausprägungen immer toll. Also auch so was bei Kaffee. Da gibt es ja irgendwie Kaffeemahlmaschinen, Kochmaschinen, Mahlgrade, der Zucker dazu, die Wassertemperatur. Da kann man ja stundenlang. Aber ich finde es immer so sehr, sehr skeptisch, wenn es militant wird. Und das ist so der Eindruck, den ich bei The Barn habe. Das ist nicht nur, wir mögen gerne Kaffee, sondern wir mögen gerne Kaffee. Und wenn du nicht genau dasselbe davon hältst wie wir, dann bist du ein Arsch. Das finde ich so ein bisschen, ja, muss nicht sein.
Also ich mag den Kaffee aus der großen Hamburger schon. Die machen schon wirklich guten, guten, ich trinke gerne Cappuccino. Den anderen habe ich bestreikt. Also als Vater muss ich wirklich sagen, ja, fühle ich mich, wir haben keinen Kinderwagen, wir gehören so zu den Tragetuchfamilien, aber alleine die Geste sozusagen, ich habe auch schon auf Twitter herumgemault deswegen, also das ging irgendwie nicht. Wo gehst du denn gerne frühstücken? Gibt es so Lieblingscafés?
Ja, es ist ganz schlimm, ich bin jetzt vor ein paar Jahren in eine Ecke gezogen, wo es meinen Lieblingsladen gibt und ich komme mir langsam vor wie so der Pariser Schriftsteller, der immer in seinen Café geht. Oh. Das ist der Kaffeeladen in der Simon-Dach-Straße. Das ist so ein ganz, ganz kleiner Laden, ja, der früher auch noch viel besser war, wie es immer so ist. Nee, und was die machen, die haben einen sehr angenehmen Kaffee. Also der ist auch wie immer tagesformabhängig und ich glaube möglicherweise die echten Kaffeeleute sagen, also nee, da müsste man noch irgendwie 2 Grad, weiß ich nicht. Und sie machen Sandwiches und sie machen sehr gute Kuchen. Und es ist einfach so ein sympathischer kleiner Laden. Also ich mag den einfach total. Der wirkt möglicherweise auf den ersten Eindruck etwas angehipstert, weil er so 70er-Jahres-Stil hat. Aber er ist gerade also in der Simon-Dach-Straße sozusagen eine Insel der Authentizität in diesen ganzen Schuppen, die sozusagen alles von mexikanisch bis italienisch an
Indisch nicht vergessen.
Indisch, natürlich. Genau, und also sozusagen die industrialisierte Form der Verfrühstückung dort auch anbieten. Ja. Deswegen mag ich den sehr, 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 sehr gerne.
In der Simon-Dach-Straße bin ich früher immer ans Kuchenrausch gegangen.
Kuchenrausch ist nicht schlecht. Ja. Kuchenrausch ist in Berlin für mich zumindest, da gibt es das standardenglische Frühstück. Also sagen, damit kann man das sozusagen, das
wie schon der Kenner spricht,
ist ja eine gute, es ist sozusagen eine gute Messlatte. Sie haben WLAN im Gegensatz zum Kaffeeladen. Leider sind die Kuchen dort alle eher klebrige Sahnetorten. Also nicht schlechter Qualität, aber sozusagen das Kuchenangebot ist sehr, 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 also nicht mal eingeschränkt. Es gibt ja ganz viele, aber es ist halt sozusagen alles nur eine Machart. Und das finde ich ein bisschen schade.
Wir haben einen tollen Apfelstrudel dort. Aber nachdem meine Tochter letztes Mal, als wir dort waren, mir danach den Apfelstrudel auf die Schuhe gekotzt hat, bin ich da jetzt auch. Ich glaube, es war einfach zu viel.
Okay.
Ich habe den danach auf den Füßen gehabt.
Man kann in der Ecke, kann ich noch empfehlen, also glaube ich empfehlen zu können, das Simpler, das ist am Boxhagener Platz, an der nördlich rechten, also an der nordöstlichen Ecke oben, neben diesem Eisladen. Die haben nur eine sehr kleine Karte, aber ich glaube, der Laden ist ganz nett und ich habe da einen Apfel, Birne, Fruchtmus, irgendwas Strudel gegessen, der auch sehr, sehr lecker war.
Ich bin ja mal am Überlegen, ob man eigentlich Cafés empfehlen sollte, weil man positioniert sich damit zwar als Connoisseur, aber man lädt natürlich plötzlich ganz viele Leute ein. Also vielleicht ist es besser, die bessere Strategie auf Quipe mal irgendwie runter zu voten, damit die Leute nicht kommen.
Es gab, da gab es noch einen schönen Cartoon dazu, so zwei Leute sitzen in einem Café und der eine so, boah, es ist geil hier, das ist ja voll großartig, ich muss gleich mal bewerten. Guckt der andere so auf sein Smartphone und so, was, wieso gibt es denn nur 3 Sterne? Naja, 1 Stern ist irgendwie, dann gehen die Leute ein, weil keiner mehr kommt, aber 5 Sterne kommen alle hierher, das will man ja auch nicht.
Stimmt, 3, ja, habe ich auch, genau, ich glaube 3 Sterne ist irgendwie, da denkt man so, ja. Also mein Favorit, um noch nachzulegen, ist das im Moment das Ahorn. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist da in Kreuzberg am Ufer. Und das ist schon allein dadurch spannend, dass daneben ein Fahrradladen ist, der, glaube ich, auch Ahorn heißt. Und es ist ein großes Fenster im Haus, also in dem Laden, geht vom Ahorn rüber in den Fahrradladen. Das heißt, du kommst immer in so einen schönen Fahrradladen rein. Mhm. Und es hat am Samstag, Sonntag schon ab 9 Uhr offen, was man mit Kindern sehr zu schätzen weiß.
Ja.
Also da trennt sich immer die Spreu vom Weizen.
Ja.
9 Uhr offen oder nicht.
Ja. Ja.
Könnte auch 8 offen sein, hätte ich kein Problem mit, ja. Obwohl Cafés, die, die 8 Uhr aufmachen, sind in der Regel kulinarisch nicht zu empfehlen. Aber 9 Uhr geht irgendwie.
Ja, es gibt tatsächlich also gerade dieses auch, wenn man sich mal zum Frühstücken treffen will, aber doch dennoch arbeitstätig ist, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Kann ich das Mädchen Zucker empfehlen? In der Oranienstraße und auch in der Warschauer, die glaube ich schon ab 7 oder so, also relativ früh auf jeden Fall aufhaben. Und die sind halt genau wie du sagst, also die sind halt okay, also oberer Durchschnitt, aber haben halt wenigstens schon offen.
Mir wurde empfohlen von Frau Kurz, dich im Rahmen des Sprechens über Frühstücken noch auf Johannisbeeren anzusprechen. Da gäbe es irgendeine Geschichte.
Nee, das war die, die ich schon erzählt habe.
Johannisbeeren?
Ja.
Ach so, das, die, genau, die ganz am Anfang, die verschimmelten.
Ja, genau, die verschimmelten.
Das waren Johannisbeeren. Ich hatte nur Obst verstanden. Nee. Alles klar, okay. Ich dachte, du hättest irgendwie eine Johannisbeerenmanie oder irgendwas.
nee, es ist tatsächlich, also ich bin seitdem, was so Beilagen angeht, immer skeptisch, gucke sehr genau hin. Ja. Aber das war sozusagen der Aha-Moment, der das Ganze zum Rollen brachte.
Gut, ja, also skeptisch sollte man, glaube ich, auch mal sein bei so Obsttellerchen oder Salattellerchen, die so beigestellt werden. Die
extra kommen.
Ja, ich bin irgendwann mal eine Weile dazu übergegangen, immer kleine Zettelchen reinzustecken, also die unangetastet zu lassen und kleine Zettelchen reinzustecken, dass die schon mal serviert wurden, weil ich davon ausgehe, dass die in dem einen oder anderen Restaurant gerne dann nächsten irgendwie.
Das frage ich auch mal, wenn man so Brotkörbe oder sowas.
Ja, hat, genau,
also all diese Sachen, die.
Ja. Obwohl ich dann auch ein schlechtes Gewissen habe. Also ich denke dann so, dann kriegst du so einen Brotkorb mit so 4 Brötchen drin, isst 2 davon und dann werden die halt weggeworfen. Ist halt auch für,
auch
ist,
doof, ne?
Ja,
eigentlich.
Genau. Aber du willst sie auch nicht serviert bekommen. Ne?
Ja.
Das ist irgendwie, ja, also es ist ein schwieriges Thema. Worauf ich dich noch ansprechen wollte, weil ich überhaupt keine Ahnung vom Thema habe, und du da irgendwie aktiv bist, ist LARPen.
Ja, das mit dem Aktiv hat sich erledigt, aber...
Auch gut. Okay. Also bitte sag mir doch mal, was ist LARPen?
Also ganz TLDR, eine Mischung aus Improvisationstheater und Räuber und Gendarm. Länger, um nochmal auf das Rollenspiel zurückzukommen, was ich schon mal erwähnte, es gibt ja die Erzähl- oder Spielform eines Pen-and-Paper-Rollenspiels. Und da passiert es, nochmal erklärt... Einer denkt sich oder nimmt sich eine vorgefertigte Welt, denkt sich darin eine Geschichte aus oder nimmt doch eine vorgefertigte Geschichte und andere Leute sind die Spieler in dieser Welt und müssen dann sagen irgendwie einen Fall lösen oder ein Abenteuer bestehen. Und der eine, der Spielleiter, ist halt sozusagen sowohl die ganze Welt als auch alle anderen Charaktere, die hier auftauchen. Live-Rollenspiel ist einfach die Idee, man nimmt es und transportiert es sozusagen away from Keyboard, indem die Leute sagen, sich zusammenfinden an einem Ort, sich alle verkleiden und dann auch sowas machen. Was natürlich dann eine ganze Ecke dynamischer ist, weil es gibt dann zwar eine große Geschichte, die gespielt wird, aber die Leute interagieren vor allem untereinander. Und das gibt es halt, also bekannt ist das vor allem in der Ausprägung Fantasy, also Elfen, Magier, Orks, was auch immer, wo Leute entweder, also für diese Veranstaltung werden entweder Burgen, die halt Jugendherbergen sind, oder Zeltplätze komplett gemietet, also dass sozusagen niemand anders drauf ist. Und dann kommen dann halt Scharen von Spielern, also Leute, die sich halt irgendwie bekleidet haben und sich eine Rolle ausgedacht haben. Und die Organisatoren auf der anderen Seite sind halt eine kleine Gruppe von Leuten, die das Spiel lenken, mehr oder weniger. Und eine Gruppe, die meist kleiner ist als die Spielergruppe, die sozusagen die das Kanonenfutter, also die Monster, die immer wieder angreifen, spielen, als auch sozusagen die wichtigen Nebenrollen, also sagen Rollen, die die Geschichte vorantreiben und die halt irgendwie gesteuert werden müssen. Und das hat halt zwei Perspektiven. Das eine ist halt diese Geschichte, also Leute denken sich die eigene Rolle aus und es gibt Charaktere, können sich untereinander verweben in ihren Geschichten. Das andere ist tatsächlich ein Kampf, der stattfindet durch Polsterwaffen. Polsterwaffen sind sozusagen Nachbauten von halt Schwerter, Messern, Lanzen, was auch immer. Die wurden, ist in der Mitte ein Fiberglasstab, außen drum Schaumstoff und da drum Latex, sodass sie halt also relativ grobschlächtige Spielzeugschwerter sind. Aber man kann halt dann sozusagen so eine Kampfsimulation machen, die ja tatsächlich so ein bisschen Action-Spaß bringt. Das ist Live-Rollenspiel.
Muss man dafür geschickt sein für die Kämpfe? Also wie wichtig ist es, dass ich damit gut umgehen kann?
Naja, wenn du was werden willst, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob das nur Fake ist oder...
Nee, das ist halt, deswegen sind das diese Schaumstoffwaffen, weil du tatsächlich damit kämpfst. Also du trittst gegen die Geschicklichkeit deines Gegenübers an. Ein gutes Rollenspiel wird aber so gestaltet, dass du auch ohne darin sehr gut zu sein, irgendwie eine Rolle haben kannst. Mhm. Aber wenn du, einen Duellisten zu spielen, ohne irgendwie halbwegs geschickt zu sein, wird schwierig, ist ja denn deine Geschichte, ist es der immer gescheiterte Duellist zu sein. Muss man trainieren und das bringt dann auch was. Also kann man sich sagen, so eine Schlachtfeld-Fame abholen, wenn man drauf steht.
Es gibt ja auf YouTube Videos, die da ab und zu die Runde machen, die sind immer so ein bisschen fremdschammäßig. Also
ja,
deswegen kannst du irgendwie, wie ist das denn, dieses Gefühl dabei zu sein? Weil ich glaube, das sieht von außen, viele Sachen sehen von außen irgendwie ein bisschen peinlich aus. Genau. Wenn man es aber macht, ist es anders. Also was ist denn dieses Gefühl, wenn man das macht?
Also ich nochmal zu dem Peinlichkeitsfaktor. Es ist ja immer, wenn du irgendwelche Hobbys hast und je mehr die sagen, außerhalb der normalen Wahrnehmung sind, desto seltsamer wirken die. Und dann gibt es natürlich gleichzeitig immer noch Leute, die tatsächlich irgendwie komisch sind. So. Und das ist wie bei Computerspielen, ne? Leute, also alle spielen Computerspiele mittlerweile. Jeder, der ein Smartphone hat, hat irgendwie ein Computerspiel schon mal angefasst. Und es gibt natürlich den Typen, der irgendwie vor World of Warcraft verhungert ist. Und der wird dann natürlich auch gefilmt. Und so ist es beim Live-Rollenspiel auch. Da gibt es natürlich irgendwie den dicken, moppligen, bleichgesichtigen, nicht so geschickten Typen mit ungewaschenen Haaren, der aus Pannensamt geschneiderten Umhang trägt und aber so wirken will wie Sauron im Herr der Ringe. Was natürlich total schief geht und von außen betrachtet fürchterlich anzusehen ist, weil gerade Fremdscham. Aber was das Gefühl ist, verstehe ich jetzt als die Frage, warum macht man das? Also was ist der Kick daran? Da gibt es ja zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich dieser Action-Teil. Also es macht halt, in so einer Schlacht drin zu stecken, macht Spaß. Oder sozusagen sich zu duellieren mit Leuten macht halt Spaß. Also einerseits natürlich, wenn es klappt, also wenn man sozusagen darin gut ist, macht das Spaß. Andererseits sozusagen kann auch eine Niederlage ordentlich ausgespielt werden, weil halt auf den Action-Teil obendrauf dann sozusagen noch das Spiel mit dem eigenen Charakter kommt. Also ich erzähle jetzt mal sozusagen von schönen Momenten, wo das dann so Klick macht, wo es mal funktioniert. Also ich habe einerseits mal auf einem Live-Rollenspiel, da war ich einer von diesen Nichtspieler-Charakteren, der so die Duellantenrolle hatte, der sich also immer sozusagen das Schlachtfeld ging und sich so einzelne Leute rausgepickt habe. Und ich habe damals jetzt nicht wirklich trainiert, aber mich ein bisschen damit beschäftigt und war halt wirklich, wirklich, also nicht sehr, sehr gut, aber sozusagen schon besser als 80% Leute, die da waren. Und das sozusagen, und das ist dann so eine speisende Halbspirale. Die Leute kriegen dann immer mehr Schiss vor dir, weil du halt schon irgendwie 3 Kämpfe gewonnen hast. So. Und das ist natürlich so, wo du denkst, haha! Oder Gegenperspektive, wenn du halt nachts durch den Wald schleichst auf der Suche nach irgendwas, kannst du dir halt 1000-mal einreden, dass das nur ein Spiel ist. Nachts im Wald, wenn der Wind weht, ist es einfach mal scheiße unheimlich. Egal, wie erwachsen du bist. Und dann gibt es halt wirklich, wenn du dich da reinbegibst in das Spiel, kannst halt wirklich schöne Momente haben mit anderen Leuten. Und das ist halt das, wo es dem Impro-Theater nahe kommt. Also es gibt natürlich Leute, die gehen darauf für die Schlacht und grillen dann halt, wenn die Schlacht vorbei ist, machen weiter nichts. Aber du kannst halt wirklich, wirklich schönes Spiel haben. Und das ist dann, das kann halt sehr, sehr intensiv sein, weil du halt einerseits dem Spiel beiwohnen kannst, wie andere Leute das machen, und andererseits halt selber diese Rolle mit ergreifen kannst. Und da haben wir halt auch, also wir haben mal so eine Gruppe von Leuten gespielt, die halt so asiatischen Kampfmönchen nachempfunden waren, die aber alle irgendwie so ein Stück finstere Vergangenheit und Verzweiflung in sich hatten. Und da gab es halt echt Hammer-Szenen, wo das sozusagen ausbrach, wenn man aber füreinander einstand. So, und andererseits gab es halt wirklich so Kung-Fu-Action-Film-Momente, wo wir dachten, das kann nicht wahr sein, dass es gerade geklappt hat. Also zwei. Eines war in einer Taverne, also sagen in so einem Gasthaus, und wir stehen an verschiedenen Ecken des Raums. Einer meinte, wirf mal eine Tasse rüber, und der andere wirft die Tasse und die fliegt wirklich so total gerade, dreht sich um sich selbst, und der andere nimmt sie aus der Luft. So, das ist halt ohne nachzudenken passiert, aber es hat ja geklappt in dem Moment. Oder sowas wie, zwei Leute sind von einem tiefen Graben getrennt, und der auf der einen Seite hat irgendwie eine Waffe, der auf der anderen Seite nicht, wird aber gerade angegriffen, und dann wird halt diese Waffe geworfen, und der andere
Zeitlupe.
Und der andere sozusagen, nee, aber der andere nimmt sie aus der Luft und blockt damit einen Schlag ab. So eine Geschichte. Plus, und dann halt so wirklich so Tavernenabende gibt es halt auch, da sind halt Leute zusammen und erzählen sich Geschichten. Also es ist halt so, es ist halt wirklich diese Mischung aus Action und es ist so wie Kino sozusagen, diese Immersion, die natürlich ein bisschen heftiger ist, wenn du das willst.
Also ich muss sagen, das Thema zaubert ein Lächeln auf deine Lippen beim Erzählen. Warum machst du es denn nicht mehr?
Na, weil, also einerseits hatte ich den Job bei Fritz, wo ich halt jeden Samstag Sendung hatte. Und so eine Live-Rollenspiel finden halt oft am Wochenende statt oder übers Wochenende. Das heißt, und kosten halt Geld. Das heißt, da war dann so dieses, okay, nicht nur verdiene ich an dem Wochenende kein Geld, sondern muss auch noch zusätzliches ausgeben. Und dann stellte sich bei mir so eine gewisse Ermüdungserscheinung ein. Was ich jetzt erzählt habe, sind sozusagen die Highlights, und das ist aber wie mit Partys. Von 10 Partys sind 2 echt geil, du musst aber erstmal die andere Nacht besuchen. Und ich hatte in den letzten Jahren, wo ich das gemacht habe, in den letzten 2 Jahren, also ein Händchen dafür, mir Live-Rollenspiele auszusuchen, die schlimm waren, weil die Geschichten schäbig, die Leute doof, die Unterbringung war und so weiter und so fort. So, dass ich dann halt irgendwann dachte, muss auch nicht mehr sein. Also war halt schön, ist halt immer noch eine tolle Erinnerung, die ich auch gerne erzähle. Also, aber ja, hat sich für mich nicht mehr ergeben. Ich glaube, das hängt auch tatsächlich ein bisschen mit der Region zusammen, weil es gibt in Berlin, also ich kann es ist wie gesagt ein paar Jahre her, dass ich das jetzt gemacht habe, aber da war es halt so, dass es in Berlin zwar ein paar Veranstalter gab im Umland auch, das war aber alles nicht so geil. Und nach Westdeutschland zu fahren, wo die Szene ein bisschen größer ist gefühlt, ist dann halt immer sehr aufwendig. Und wenn du dann sozusagen aber nochmal einen Rheinfall erlebst, ist das halt nochmal doppelt schlimm. Und ich kenne aber jetzt Leute in Köln zum Beispiel, die machen das. Und da gibt es ein sehr viel größeres Angebot, wo man zum Beispiel auch mal kurz fahren kann, also für einen Tag oder sowas. Was auch noch dazu kam, ich habe selber so eine Sache auch organisiert. Und das ist aber so ein bisschen Punkrocker werden erwachsen Ding. Das wäre halt so eine Gruppe von Leuten und die haben halt jetzt auch alle feste Jobs und Kinder und das ist halt alles sehr, sehr, sehr aufwendig, wenn man das machen will. So kam das halt so ein bisschen.
Hast du immer einen bestimmten Charakter gespielt? Also legt man sich da fest? Ist man dann der Zauberer oder der Ritter oder? Ich habe wirklich keine Ahnung.
Ja, das ist ähnelt sozusagen dem Computerspiel. Es gibt auch so Regelwerke, weil du musst ja irgendwie sowas darstellen, wie diese Verletzung beim Kampf. Das kannst du natürlich nicht echt machen. Deswegen schlägst du keine Arme ab, sondern es gibt halt Regelwerke. Das heißt auch, es gibt Erfahrungspunkte. Das heißt, wenn du einen Charakter spielst, dann wird der sozusagen belohnt, je länger der überlebt und wird dann sozusagen ein bisschen mächtiger. Bei mir war es eher so, dass ich viel ausprobiert habe. Also immer mal wieder einen neuen Charakter, weil ich es immer spannend fand, neue Sachen auszuprobieren und mir irgendeine verrückte Hintergrundgeschichte auszudenken und die ins Spiel einzubringen. Und du hast bei den Figuren, die man entwickelt, hat man dann immer sehr, also nicht sehr schnell, aber dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo der neue Reiz an der Figur weg ist. Also, weil meistens denkst du dir irgendwas aus, was die sozusagen auszeichnet. Und das ist dann irgendwann sozusagen erspielt und ausgespielt. Und danach kann das passieren, dass das sozusagen so eine Art Alltag wird. Und da dachte ich immer so, ne, dafür ist das Live-Rollenspiel aber nicht da. Mach ich jetzt nächster Charakter.
Kannst du mal irgendein Beispiel für einen Charakter geben? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ein Charakter war Ehes Vodjuk. Ehes Vodjuk ist ungarisch und heißt, ich habe Hunger. Sagen war sehr, sehr einfältiger, ohne Gedächtnis, irgendwann im Wald aufgewachter Typ mit einem langen so Fellmantel und einer riesigen Axt, der nicht so genau wusste, was er jetzt eigentlich will und der bei so einer Gruppe von herumziehenden, fahrenden Unterhaltungshändlern, Halunken, die sich die Verfemten nannten, so als Lehrling irgendwie aufschlug und sie sagen immer, und so diese Rolle gespielt hat, das ist ja so ein Archetyp, der Typ, der total doof tut, im Hintergrund immer ist, aber sozusagen halt er dadurch einfach sehr viel mitkriegt, weil er halt einfach nicht beachtet wird, weil er halt immer so So, das war halt einer. Dann hatte ich 9 Finger Down, ein Söldner, der sozusagen, der mit der Klinge durchs Land zog und sich einfach sozusagen dem zur Seite schlug, der ihm das meiste Geld bezahlt hatte und der 9 Finger Down hieß, weil er halt mal unvorsichtig in eine Tasche gegriffen hat und dann einen Finger verloren hat. Und dann gab es, also der hatte sozusagen von der Kleidung her, war der so Lederrüstung und halt Schwert. Dann gab es noch Morad Rafan, ein Schwarzmagier, so eine Art irregeleiteter Bibliothekar, der eigentlich ganz normal Magie studieren wollte, aber dann sozusagen noch also Sachen kaputt machen ist schon geil. Und das ist dann so diese typische Geschichte mit, ich spiele mit Mächten, die ich dann nicht mehr loswerde. Und sagen die halt immer sozusagen dann immer tiefer ging, dann ist halt auch mal jemand verschwunden und so eine Sachen. Und dann, was gab es denn noch? Ja, diesen, wir haben auch mal, genau, Science-Fiction, ach Quatsch, Fantasy ist sozusagen, ist das häufigste Thema, aber es gibt auch Science-Fiction. Mhm. Wir haben mal für einen Endzeit-Con, also so Mad Max-mäßig, eine Gruppe von Tech-Priestern entworfen. So alles Leute, die einen einzelnen Computer, der sozusagen immer wieder dieselbe Service-Routine ausführt, das haben wir dann auch sozusagen, also nicht programmiert, aber sozusagen halt hingebastelt irgendwie so, dass der halt immer anging und dann passiert halt irgendwas und dann ging er halt wieder aus und die da darum sozusagen so eine Religion gebaut haben. Ja, der Computer als verehrtes Wesen und die binäre Reinheit als das höchste Gut des Menschen. Und darum halt so eine kleine Gruppe gebildet, das war auch ganz lustig.
Ich kann mir Fantasy-Rollenspiel sehr gut vorstellen. Ja. Da fährt man in den Wald. Ja. Wo macht man Science-Fiction-Rollenspiel?
Ja, Science-Fiction, also meistens macht man das irgendwie, oder so kenne ich es zumindest, macht man es geschlossen. Es gibt ja sehr viele Bunker zum Beispiel in Deutschland, die man auch mieten kann oder bespielen kann. Von dem ich gerade erzähle, dieser Endzeit-Con, das war auch ganz spannend, auf einem alten, kleinen Militärgelände, wo es so, das war so ein Hügel quasi, das Gelände bestand aus einem Hügel, da ging die Straße hoch und links und rechts gingen immer so Fahrzeughallen ab. Also da passten so zwei große Laster rein. Und da gab es halt so, wie diese Tech-Priester, die ich gerade erzählt habe, gab es halt so unterschiedliche Gruppierungen und jeder hatte eine so einen Bunker. Das war so eine Lagermentalität. Jede Gruppierung konnte eine Ressource irgendwie herstellen, aber man brauchte immer alle, musste also irgendwie so tauschen oder die Leute unterjochen oder so. Dann gab es halt noch eine Kneipe. Und dann gab es noch so eine Gruppe, die halt sozusagen in dem Feld da irgendwie, also sozusagen in der freien Natur unterwegs war. Und das war halt wirklich so wie so eine Art Mad Max Dorf.
Ja, spannend. Also das ist auch mit Science Fiction gemacht, das wusste ich gar nicht. Also ich dachte, dass man nur im Wald sozusagen umherlaufen geht. Ich muss zugeben, ich würde es auch mal gerne einmal sehen. Also weil ich kenne es halt nur aus YouTube. So. Ja. Und ich dachte mir auch so, ja, okay, es ist halt lustig, aber ich bin auch ab und zu mal auf Mittelalterfesten, da sehe ich das am Rand dann immer so die da gibt es ja immer so diesen Unterhaltungspartner, am Rand von Mittelalterfesten gibt es dann die dann da wirklich in Zelten schlafen, zwei, drei Tage. Und da sehe ich schon, dass die dann schon eher Dorf spielen.
Ja. Da musst du aber vorsichtig sein, weil wie jede Subkultur gibt es auch an dieser Strömung, die sich hassen wie die Pest. Ja. Und der wichtige Unterschied ist der Unterschied zwischen Rollenspielern und Reenactment-Leuten. Die Reenactment-Leute, das sind die, die machen halt sozusagen Mittelalter, wie es wirklich war. Ja. Und da soll halt sozusagen, also die Kordel von deiner Kutte und der Stoff aus deiner Kutte und möglicherweise auch deine Frisur und dein Schmuck, das muss alles sozusagen so, wie es, keine Ahnung, 900 oder wann auch immer war. Und Rollenspiel ist ja eher so dieses Fantasy, wir machen uns Dinge, die so aussehen, als könnten sie in einer Fantasy-Welt so. Und das ist, ich übertreibe jetzt natürlich total, aber ne, das sind so, die gucken sich halt sehr argwöhnisch an und das ist natürlich nicht dasselbe.
Ich nehme mal an, dass die Reenactment-Leute besonders die Fantasy-Leute blöd finden, oder? Sehr schön, da haben wir ja doch noch einen Streit. Ja, also es bestärkt mich trotzdem dran. Ich muss das mal irgendwie sehen und als Soundgast würde mir auch reichen, aber das.
Nee, das so. Geht genau nicht.
Aha.
Also A geht es nicht, weil du dann das Spiel ja sozusagen. Also kaputt macht, klingt total dramatisch, aber sozusagen, das Spiel basiert ja gerade drauf, dass alle mitmachen. Dass sozusagen, dass du eine in sich konsistente und authentische Spielwelt hast. Das heißt, du musst mitmachen. Das finde ich auch deswegen, weil wenn du erfahren willst, was Live-Rollenspiel ist, dann musst du auch drinstecken, dann kannst du nicht zugucken. Zugucken ist sozusagen YouTube-Video, aber in einer besseren Auflösung. Die gute Nachricht ist, es reicht, sich sozusagen damit ein bisschen zu beschäftigen, sich eine Gewandung, nennt man das, also eine Verkleidung zuzulegen, die halt sozusagen nicht doll auffällt. Und dann einfach sozusagen sich eine kleine, einfache Rolle zu machen und dann ist man quasi zwar so im Spectator-Mode, aber halt drin. Und so kann man das auf jeden Fall mal machen.
Also ich glaube, dann werde ich es mir nochmal überlegen, aber die Neugier, vielleicht wird sie noch obsiegen. Genau, eine Frage ist mir noch eingefallen, du hast gesagt, dass Charaktere immer mächtiger werden. Nur innerhalb einer Sitzung, also einer Veranstaltung? Oder
nee, über die Sitzung. Also sagen, du zählst die Tage, die der Charakter überlebt.
Ja.
Und für jeden Tag gibt es dann halt irgendwie Erfahrungspunkte.
Gibt es da irgendeine
eine Instanz irgendwie, das ist so den deutschen Index der Rollenspielcharaktere gibt
oder so? Nee, ja. Es basiert sozusagen auf zum Großteil auf Vertrauen. Es gibt zwar sowas wie, deren Charakterbogen wird am Ende des Live-Rollenspiels abgestempelt und dann schickst du den beim nächsten Mal wieder mit ein, aber letztendlich basiert das auf Vertrauen. Also du kannst mit Rellen, also man könnte sozusagen mit relativ geringem Aufwand irgendwas faken, aber halt auch nicht so sehr was von.
Ja, sehr spannend. Ich werde mir auf jeden Fall noch mal ein paar YouTube-Videos angucken.
Also tatsächlich sozusagen, um das mal zu sagen, wenn im Computerspiel, wenn der Charakter immer mächtiger wird, dann wird er auch tatsächlich immer mächtiger.
Ja.
Weil das Live-Rollenspiel aber eine Zusammenkunft von Menschen ist, die zwar eine Rolle spielen, aber letztlich sozusagen ihren eigenen Wahrnehmungen ausgesetzt sind, ist es halt ein großer Platz, um mal auszuprobieren, was Blender so alles können. Der mächtigste Magier mit dem meisten Einfluss, den ich mal jeweils kannte, der konnte nur 3 Zaubersprüche und davon nur einen wirklich. Aber der war halt super gut darin aufzutreten und so zu tun, als wäre er halt, weiß Gott, was für ein Zampano. Und umgedreht, ne, wenn du den Hänfling hast, der halt sagt, er wäre der riesen Kämpfer und er hat möglicherweise auch sozusagen so viele Lebenspunkte, also kann so viele Schläge abhalten, wie sonst kein anderer, wird ihm trotzdem keiner in die Schlacht nachziehen, wenn er ruft, mir nach! Sondern, ne, sozusagen, das, also.
Wie kann man denn einen Zauberspruch gut oder schlecht können?
Das hatte der sich selber auferlegt. Also es ist normaler, bei vielen Systemen ist es so, dass du einfach zu sagen, du hast eine bestimmte Anzahl Magiepunkte, also du kannst sozusagen so und so viele Sprüche pro Tag machen und der Effekt wird dann sozusagen einfach eine Übereinkunft zwischen allen Teilnehmern wird halt ausgerufen und die anderen wissen dann, was sie zu spielen haben. Es gibt Systeme, wo du sozusagen so eine Zufallskomponente hast, also wo du einen Beutel hast mit Murmeln, da sind gute und schlechte drin und du ziehst sozusagen die für den Spruch benötigten Murmeln raus und wenn der schlechte dabei ist, dann geht der schief. Bei dem Typen war es tatsächlich so, der hatte sich das selber auferlegt. Der hatte zum Beispiel einen Zauber, mit dem er Leute zum Einschlafen bringen konnte, der immer nur auf ihn selbst wirkte. Okay. Das war doch jemand anders. Aber sowas gibt es halt auch sozusagen, dass halt Leute sich so ein Handicap geben,
ja.
um ihr Spiel sozusagen auszugestalten.
Das klingt nach Rollenspiel.
Mhm.
Ja, wir sind tatsächlich bei knapp anderthalb Stunden. Du warst ja vorhin auch skeptisch, ob so 3,5 notierte Fragen reichen.
Es waren ja ein paar mehr Fragen.
Ja, es waren vielleicht 5 oder 6. Ich danke dir für den weiten Trip vom Privatfernsehen über GEZ, Radio, Live-Rollenspiel und Frühstücken, ganz genau. Ich hoffe, du hörst diesen Podcast nicht an, um mir danach noch technische Tipps zu geben, weil ich alles falsch gemacht
habe. Ja, da möchte ich noch mal kurz zu sagen, ich beschäftige mich total gerne mit dieser Audiotechnik und das macht mir auch viel Spaß. Das ist so ein Nerd-Ding. Aber weil ich das auch manchmal gefragt wurde, sollte der oder der Podcast oder die und die, ich bin gerade beim Podcast in der Ansicht, machen. Einfach machen. Ich glaube, es gibt tatsächlich ein gewisses Level an technischer Qualität, den man halten sollte, wenn man seine Hörer nicht nerven will. Und ich spreche gerne über Kompressoren, Expander, DSA und was es da nicht alles gibt. Aber ich sagen, tendiere dazu, nicht snobistisch auf andere herunterzugucken und zu sagen, das macht man aber nicht so.
Ja. Die ganzen Fremdworte, die du eben genannt hast, sagen mir auch fast alle nichts. Ja, dann vielen Dank für die Einladung hier in dein Mini-Wohnzimmerstudio, wo wir bestimmt noch einiges von hören werden demnächst. So, dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.